Gabi König setzt sich auf der rechten Seite durch, flankt in den Strafraum des TuS Binsen. Die Torhüterin kommt raus, lässt den Ball aber durch die Finger flutschen. Katja Bornschein steht da, staubt ab. Tor, Tor, Tor für den FSV Frankfurt. 1:0 in der 6. Spielminute. Und damit geht Katja Bornschein in die Geschichtsbücher des Frauenfußballs ein. Denn zum Auftakt der neu gegründeten Frauenfußball-Bundesliga ist sie die erste Torschützin. Der FSV Frankfurt führt gegen TuS Binsen. 1:0.
Herzlich willkommen zu Legende verloren, dem Podcast über die Anfänge von 30 Jahre Bundesliga. Heute zusammen mit mir moderieren Ellen.
Hallo.
Und zu Gast sind heute Freddy Wenner und Katja Bornschein. Freddy, stell dich doch mal vor.
Moin, ja, also ich bin Freddy und habe 1990 im Tor gestanden beim TuS Binsen. Und habe so ehrenhafte Titel wie jüngste Person im Tor aller Zeiten oder eben, wenn es jetzt ums erste Tor geht, ist auch das mein zweifelhafter Ruhm. Und ich habe damals beim TuS Binsen gespielt, habe vorher beim PTSV Jahren bei den Jungs gespielt, bis ich 14 war und nicht mehr durfte. Und danach kurz bei St. Georgen. Dann wieder in Bad Neuenahr als Fahrstuhlmannschaft einige Erfahrungen gesammelt beim FFC Heike Rheine 2000 in Aufstieg, die Aufstiegsrunde mitgemacht, da habe ich auch ein Tor geschossen. Und dann am Ende noch ein Jahr in Wolfsburg und habe dann aber mit 26 auch schon wieder aufgehört.
Und Katja, wie sah dein Weg aus?
Ja, hallo, ich bin Katja und ich habe relativ lange, fast 10 Jahre beim FSV gespielt, mit einem kurzen Ausflug zur SG Braunheim. Und bin dann nach 10 Jahren zum SC Freiburg gewechselt und habe jetzt die Ehre, das erste Bundesliga-Tor geschossen zu haben.
Es war ja lange die Rede davon, dass Iris Taken das erste Tor geschossen hat, weil das vom DFB seit 2000 verbreitet worden ist. Und wir haben ja jetzt rausgefunden, dass das nicht so war. Beziehungsweise haben da jetzt auch einen Text drüber geschrieben und haben das euch dann natürlich auch erzählt. Katja, du wusstest ja theoretisch, dass du das erste Bundesliga-Tor geschossen hast. Wie bist du damit umgegangen? Beziehungsweise, woher wusstest du, dass du das erste Bundesliga-Tor geschossen hast?
Also ich wusste es eigentlich relativ schnell nach dem Spiel, weil dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war eine Reporterin, ich weiß den Namen allerdings nicht mehr, die zu mir kam und mir gratuliert hat, das erste Bundesliga-Tor geschossen zu haben. Zu dem Zeitpunkt konnte ich das noch gar nicht so einordnen. Es war einfach das erste Bundesligaspiel, ein tolles Erlebnis, dabei sein zu dürfen. Und dann im ersten Moment, ja, habe ich mich darüber gefreut, aber dem gar keine so Beachtung beigemessen. Und dann haben mich aber immer mehr Leute drauf angesprochen und ich wusste ja, dass wir um 11 Uhr gespielt haben. Und später ist es dann irgendwie in Vergessenheit geraten und ein Tor wurde dann als erstes Tor genommen, das halt in der 55. Sekunde geschossen wurde. Und mir war immer bewusst, dass das Spiel aber um 14 Uhr war. Und von daher habe ich selten, weil ich auch sehr selten darauf angesprochen wurde, aber wenn, dann habe ich das schon so erzählt, dass ich es geschossen habe, aber es irgendwie keiner mehr weiß.
Und Freddy, du hattest uns ja im Prinzip darauf gebracht, dass das alles nicht stimmen kann, weil wir haben über den FSV Frankfurt und die ersten Spiele geredet und du hattest dann gemeint, ja, in deiner Erinnerung muss das 11 Uhr gewesen sein. Wie kamst du drauf auf das Thema?
Ja, das war, also für mich war das immer so ein kleiner Party-Gag oder so, wenn es so darum ging, dass ich mal Fußball gespielt habe und dann so, ja, was sind denn deine sportlichen Erfolge? Und ich so, naja, wahrscheinlich habe ich das erste Tor der Bundesliga kassiert. Aber es war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar oder prüfbar, weil ich wusste zwar, dass wir um 11 gespielt hatten und es war so in meiner Erinnerung auch total fest. Und ich wusste auch, dass ich nach 5 Minuten oder 6 Minuten das erste Mal hinter mich greifen musste. Aber ich hatte da unten in Binsen überhaupt keinen Überblick, wann die Nordliga gespielt hat. Oder überhaupt irgendwie, wie die anderen Spiele auch so waren. Also wir haben wenig Informationen gehabt. Das war ja alles noch lange vor diesem Internet. Und das war eben dann so, dass ich irgendwann mal in der Wikipedia nachgeschlagen habe, vor ein paar Jahren. Und dann dachte ich so, oh Mist, Iris Taken, Wilhelmshaven, das waren wir nicht. Schade, jetzt ist die Anekdote nur noch, ich habe lange geglaubt, das erste Tor der Bundesliga kassiert zu haben. Und so so hat das Internet erstmal diesen Mythos. Und ihr habt das jetzt alles recherchiert, also dieser Mythos war zwischendurch verbrannt und ich dachte so, naja, okay, dann lasse ich es jetzt auch. Ich meine, ich gehe sowieso nicht mehr so oft auf Partys. Und insofern war es halt eine Zeit lang eine nette Idee, aber es war immer nur so ein, wahrscheinlich, weil es einfach so früh war, aber ich habe das nie gewusst, wie die anderen Spiele waren oder sowas. Das war überhaupt nicht für mich irgendwie erreichbar, diese Info.
Ich weiß nicht, es kommt mir so gerade so spontan der Gedanke so, keine Ahnung, irgendwelche Quizshows im Fernsehen oder sowas, da werden ja auch gerne mal Fußballfragen gestellt. Das sind ja dann auch immer Männerfußballfragen, aber da wird ja auch sowas dann, ich weiß nicht, wer wird Millionär oder keine Ahnung was, da wird ja dann auch vielleicht mal gefragt werden, ja, hat denn das erste Tor der Bundesliga geschossen, ohne zu spezifizieren, welche Bundesliga überhaupt gemeint ist. Teilweise wird ja dann auch gar nicht spezifiziert, welcher Sport, das ist nochmal ein anderes Feld, aber das wäre ja dann so eine Frage gewesen, wenn die denn da überhaupt gestellt worden wäre, wo dann höchstwahrscheinlich, dann das wäre dann wahrscheinlich in einer sehr, sehr hohen, das wäre dann die Millionenfrage gewesen, weil wer weiß das denn überhaupt von den Leuten, die da teilnehmen und wessen Telefonjoker und keine Ahnung, was weiß das dann überhaupt? Und wenn dann die Lösung falsch gewesen, also ne, wenn dann halt diese Information mit Iris Taken da gewesen wäre, wer hätte das überhaupt, das wäre voll der Skandal geworden. Also das sind... Ja.
Wir sollten Wer wird Millionär Fragen recherchieren und gucken, ob diese Frage dabei war.
Vermute nicht. Ja, das sind halt so Sachen, da fragt man sich dann so, weil das ist ja jetzt erst es ist 30 Jahre her. Es ist ja nicht irgendwie 80 Jahre her, leider. Also, naja, leider nicht, aber Geschichte. Das ist ja jetzt eigentlich, also denkt man sich nicht so schwer zu recherchieren, aber du kannst ja auch gerne mal erzählen, wie schwer es zu recherchieren war.
Also tatsächlich waren wir ja in allen Archiven, die wir so gefunden haben. Und das muss man dazu sagen, ohne Online-Archive wäre es schwierig geworden, weil wir tatsächlich ganz viele im Berliner Online-Archiv, ich glaube in Wilhelmshavener Online-Archiv, also wir haben sehr, sehr viele Zeitungsarchive durchwühlt. Und da gab es halt alles digital, deswegen konnte man das überhaupt machen. Wenn man mal ehrlich ist, vor 30, 40 Jahren hätten wir die für die Recherche vor Ort fahren müssen. Da wäre es noch schwieriger geworden. Also schön, dass es das Internet gibt. Wo wir aber gerade bei Vor-Internet-Zeiten sind und Freddy ja auch erwähnt hat, ja, beim TuS Binsen, man wusste da ja das alles nicht so genau. Wie war das damals beim TuS Binsen? 1989 müsstest du ja erfahren haben, irgendwann, dass die Bundesliga eingeführt wird. Und 1990 hat die Saison dann gestartet. Wie lief das da bei euch vorher und wie war die Situation beim TuS Binsen?
Ach, das ist... Also ich weiß nicht, also ich kann gar nicht erinnern, wann diese Info kam. Wir haben natürlich alle irgendwie 89 die Europameisterschaft geguckt im Fernsehen, das Halbfinale gegen Italien mit diesem Elfmeterschießen, bei dem Marin Ispert so viele Elfer gehalten hat. Und wir sind sogar mit der südbadischen Auswahl nach Niedersachsen gefahren, haben ein total wichtiges Freundschaftsspiel gegen Niedersachsen gemacht, was total absurd ist, weil wir aus Südbaden normalerweise nie weiter als bis Hessen in den Norden gefahren sind für solche Dinge. Eigentlich haben wir immer nur gegen das Elsass und gegen die Nordwestschweiz Freundschaftsspiele gemacht. Das war aber so ein bisschen eingetütet, dass wir die Chance hatten, danach nach Osnabrück rüberzufahren und uns das Spiel um Platz 3 und das Finale anzugucken. Und das war großartig. Und ich war 14. Und das erste Mal bei der Frauenauswahl dabei, bei den Seniorinnen, weil wir eine gute Süddeutsche Meisterschaft gespielt hatten, wurden Esther und ich irgendwie eingeladen, mal da reinzuschnuppern. Und dann habe ich eben bei Binsen gespielt und es war irgendwie klar, wer Meister wird, hat die Chance aufzusteigen. Das war aber bei uns im Verein überhaupt nicht so, also wir als Team hatten das, waren glaube ich da ziemlich scharf drauf und hatten da richtig Bock zu und haben uns auch reingehangen. Der Verein hat sich aber, also der Vorstand hat sich da sehr quergestellt. Ich glaube auch, dass uns das hat uns zwei gute Spielerinnen gekostet, weil die gar nicht mehr daran geglaubt haben, dass wir das tun. Und ein anderer Trainer aus Wehr hat die abgeworben. Und so haben wir so ganz kurz vor Schluss nochmal zwei richtig gute Spielerinnen, Karin und Pascal, verloren. Weil mein Vater und ich am letzten Spieltag, am letzten Meldetag nach Frankfurt gefahren sind mit dem Auto meiner Eltern, um diese Meldeunterlagen abzugeben. Weil wirklich bis zuletzt, also es war irgendwie nach irgendeinem Training, und ich saß da todmüde und mein Vater bequatschte mit dem Vorstand bis in die Nacht hinein irgendwie, dass die doch sich jetzt endlich irgendwie dazu durchringen würden, diese Unterlagen zu unterschreiben. Und es ging dann darum, wer die Würstchen verkauft, der Wirt wäre doch völlig überfordert. Und also da gab es irgendwie, das war denen so richtig recht, war es ihnen irgendwie nicht. Und das erinnere ich auch an die Saisonabschluss Feier des Vereins. Da wurde sehr darüber gejammert, dass die Männer jetzt in die unterste Liga abgestiegen sind. Und unser Herz blutet. Ach so, ja, die Frauen sind zum dritten oder vierten Mal hintereinander Meister geworden. Susi Kunimünch mit, ich weiß nicht wie viel, 40, paar 40 Toren, irgendwie Torschützenkönigin. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Und so, und dann wieder, ach, die armen Männer, und unser Herz blutet. Und wir waren zwar irgendwie, ich glaube, schon, das war schon okay, aber so dieses Abenteuer Bundesliga, das schien ihnen viel, viel zu groß. Und geholfen hat der Bürgermeister, der irgendwie mit Schöpflin geredet hat. Das ist so ein Versandhauskatalog, Katalogversandhaus gewesen. Die haben gesponsert. Badischer Wein hat uns gesponsert. Das war dann unser Trikotaufdruck. Badischer Wein von der Sonne verwöhnt. In Gelb auf unseren pinken Trikots. Ja, also da haben wir, also das Geld haben sie irgendwie zusammengebracht, und der Vorstand hat sich so wirklich in letzter Minute dazu durchgerungen, dass das wirklich geht. Und wir sind mit 11 oder 12 Leuten nach Frankfurt gefahren, weil wir so eine ganz knappe Spielerinnendecke hatten. Und erstens in der Winterpause nochmal mit 2 polnischen Nationalspielerinnen oder aus dem Umfeld der Nationalmannschaft irgendwie verstärken konnten. Und das war total abenteuerlich. Also, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Vire gemeldet hatte für den Fall, dass wir nicht melden. Auf jeden Fall war das so ein Ding aus Südbaden, irgendwie dieses große Abenteuer mit 9 Auswärtsspielen, mit Busfahrten, mit Übernachten in München. Da haben wir dann irgendwie 30 Kilometer außerhalb übernachtet, damit es bloß nicht zu teuer wird. Und solche Dinge, also das war schon ein völliges anderes sportliches Erlebnis in dem Moment, diese Liga da zu betreten. Also weil Südbaden ist ein total kleiner Verband.
Hattet ihr eine Ahnung, auf wen ihr da trefft, wenn ihr gegen den FSV Frankfurt spielt? Also wusstet ihr vorher was über den FSV Frankfurt?
Ja, also grundsätzlich hatte Binsen ja auch immer wieder im DFB-Pokal oder in den deutschen Meisterschaften Spiele und war ja auch mal bis ins Viertelfinale irgendwie gekommen, ein paar Jahre vorher. Wir haben gegen Siegen gespielt, die letzte deutsche Meisterschaft in der ersten Runde, irgendwie gegen Martina Voss und Silvia Neid, und nur 1-0 verloren, kurz vor Schluss zu Hause, durch einen direkten Eckball von Sissi Reit oder so. Also wir waren da schon, also wir wussten, dass der FSV die Vire, ich weiß nicht, entweder in dem Jahr oder im Jahr davor mit 10-0 nach Hause geschickt hatte, und wir wollten auf gar keinen Fall auch nochmal so die Hucke voll bekommen. Und ich habe es auch trotz aller Fahrstuhl nie zweistellig kassiert in der Bundesliga. Aber gegen den FSV später mal 8-0 und 9-1 in einer Saison. Also mit Birgit Prinz war das echt, war die Hölle. Naja, also so, wir wussten so vage natürlich auch, wo die Nationalspielerinnen sind und so. Und es gab so ein bisschen Infos manchmal, wenn JournalistInnen dazu einen Artikel geschrieben hatten, wie der nächste Gegner so ist. Aber im Großen und Ganzen hatten wir uns jetzt nicht irgendwie auf Matches oder Teams so vorbereiten können, wie es heute so ist, wo du so weißt, wie spielen die, welche Taktik haben die. Also es war ein reiner Überlebenskampf auf den untersten Plätzen.
Katja, du warst ja nicht 15 bei diesem Spiel, als es losging. Du warst, wie alt warst du? 18?
Ich war gerade 18, ja.
Wie war das für dich? Also jetzt auch gerade mit der Situation in Frankfurt. Frankfurt war ja doch, hatte ja doch dann eine andere sportliche Situation und ein anderes Umfeld. Also nicht so klein wie in Binsen.
Ja, ich habe ja mittlerweile auch so ein bisschen den Vergleich mit den Verbänden Südbaden und Hessen, da ich ja jetzt selber in Südbaden lebe. Und ja, das war zur damaligen Zeit schon ein riesengroßer Unterschied. Und ich selber habe ja vor der Bundesliga auch nur ein Jahr in Frankfurt gespielt, war vorher ja auch nur in kleineren Vereinen. Und es war damals schon ja was Großes, nach Frankfurt zu wechseln. Frankfurt als Stadt war schon mal ziemlich beeindruckend für mich, wo ich aus einer Stadt, einem Ort komme mit 24.000 Einwohnern. Das war dann schon alles sehr beeindruckend. Und die Strukturen waren da natürlich dann andere. Und ich habe dann ganz viele Vereine, die dann die Möglichkeiten auch später gehabt hätten, in die Bundesliga aufzusteigen, die das dann nicht gemacht haben, einfach weil es finanziell natürlich, so wie Freddy auch sagt, eine riesen Herausforderung war mit den ganzen Reisen, mit den Übernachtungen. Die Probleme hatten wir in Frankfurt so beim FSV nicht. Also wir hatten da einfach schon andere Strukturen. Es war da schon ein bisschen weiter, und auch die Unterstützung der Verband ist einfach auch, glaube ich, wesentlich größer. Und so war das für uns natürlich dann total toll, dass die Bundesliga gegründet wurde und wir endlich auch die Möglichkeit hatten, uns mit den besten Mannschaften in Deutschland zu messen und nicht nur in Hessen mit den Mannschaften. Und das war dann für uns schon richtig, richtig toll. Und ja, wie gesagt, wir hatten da mit Sicherheit andere Voraussetzungen, wie das jetzt in Südbaden der Fall war.
Also auch vielleicht nur mal als Beispiel, wir mussten unseren eigenen Platz eigenhändig in der Sommerpause vergrößern, weil der nicht die Maße gehabt hätte, für die Mindestmaße für die Bundesliga. Das war der Platz am Rand des Dorfes. Wir hatten da zwei Rasenplätze, der eine war ganz schön runtergerockt, weil das halt der Trainingsplatz war. Wir haben dann unser Pokalspiel auf diesem schlechten Platz gemacht, weil der neue, da war so Rollrasen im 5-Meter-Raum aus, oder da, wo vorher der 5-Meter-Raum war, war ausgelegt. Und das war so ganz magic damals, 1990, Rollrasen. Das waren auch nur diese 10 Quadratmeter, glaube ich, pro Tor, die gekauft wurden. Und wir haben die Bande versetzt, die Tore versetzt, den Platz größer gemacht, damit wir überhaupt Bundesliga spielen konnten. Da gibt es noch so irgendwie so Fotos wie Heidi und Jasmin irgendwie die Bande neu streichen oder sowas, weil das halt auch, also es sollte ja was hermachen. Und wir haben so ein Alu-Ding an irgendeinem Masten vom Flutlicht gepackt, dass da so ein Stadionsprecher sitzen konnte. Wir hatten ja auch keine Lautsprecheranlage bis dahin oder sowas. Das war halt wirklich einfach ein Dorfplatz. Das Dorf hat 2.500 Einwohner am Anfang vom Kandertal. Und ja, dann hatten wir gegen Bayern München beim ersten Heimspiel 1.500 Leute da und mussten 10 Minuten später anfangen, weil die dann durch diese zwei kleinen Kassentischchen eigentlich, nur es waren ja noch nicht mal Häuschen, dann erstmal alle durch mussten.
Ja, und wenn man dann den FSV sieht, wir hatten da natürlich schon das Stadion, hatten einen Nebenplatz, sage ich jetzt mal, zum Trainieren. Da sieht man schon, dass das komplett andere Voraussetzungen waren. Und die Heimspiele dann, das war ja, glaube ich, dann auch für Mannschaften, die zu uns kamen, eine Umstellung, weil der Platz einfach relativ groß war. Wir waren es gewohnt, die anderen nicht so, weil es meistens dann doch kleinere Vereine waren und das war dann, glaube ich, auch immer so ein bisschen ein Vorteil von uns. Nachteil dann bei den Auswärtsspielen, wenn wir nach Binzen mussten auf den kleinen Platz, das war dann für uns wieder schwieriger. Da sieht man einfach schon, wie da die Voraussetzungen waren.
Also am Bornheimer Hang, ne? Also es gab damals noch keine Ballkinder und der FSV hat sehr oft aufs Tor geschossen, aber zum Glück nicht jedes Mal getroffen. Und ich musste dann immer irgendwo hinter dieser Tatanbahn irgendwie erstmal wieder 40 Meter laufen, den Ball holen und sowas. Ich war nach dem Spiel total tot. Also das war... So weit ging dabei bei uns nicht. Der Zaun war ziemlich nah hinterm Tor.
Ich muss auch gerade denken, so jetzt aktuell in der Bundesliga sind die Bedingungen natürlich jetzt besser und also anders, aber es sind ja trotzdem immer noch große Unterschiede da. Also jetzt, wenn ich überlege, sitzt Wolfsburg zum Beispiel mit diesem super neuen, schicken Stadion mit Flutlicht und allem drum und dran, dann haben wir Sand. Und Sand konnte ja auch, glaube ich, die Eurosport überträgt ja immer 19.15 Uhr das ist das Topspiel und das geht ja dann, Sandheim-Spiele gehen ja nicht, weil das kann man ja dann da nicht übertragen. Und da war ja dann auch im Pokal dann auch teilweise mal, also ich glaube, das war auch, als Wolfsburg oder Bayern rausgeflogen ist gegen Sand und dann haben die sich ja auch irgendwie beschwert, so ja, der Platz war ja so schlecht und so. Und also es ist immer noch so ein bisschen... obwohl es, glaube ich, es gibt ja so Standards. Also es ist ganz lustig, wenn man sich, ich habe für meine Masterarbeit über die Professionalisierung des deutschen Frauenfußballs geschrieben und habe mir dafür die Ligastatuten durchgelesen. Und da sind so Vorgaben, also so Rahmenbedingungen, die erfüllt sein sollten. Aber ich habe das Gefühl, nachdem ich das gelesen habe, da wird sehr viel mit Sondergenehmigungen gearbeitet. Weil allein schon, da ist eigentlich so eine Mixed Zone oder sowas vorgeschrieben. Ja, also das hat ja außer jetzt Wolfsburg wahrscheinlich auch fast niemand. Also jedenfalls nicht, dass ich es bemerkt hätte.
Wahrscheinlich die Eintracht jetzt.
Ah ja, ah, schön, schick, cool.
Und Bayern.
Also was man ja mal wissen muss, ist, dass der DFB damals, als sie dann so in dieser Vorbereitung waren und dann so die Meldunterlagen waren, waren die ersten Vorgaben waren die von der zweiten Bundesliga Herren. Und das war so mit Spielertunnel, groß, also so groß, so und so groß müssen die Kabinen sein. Genau, also so. Und also wir haben uns dann in dieser Saison immer in der Turnhalle umgezogen, weil es so viele Schiedsrichter gab. Also wir hatten vorher auf dem Dorfplatz, es gibt halt normalerweise nur einen Schiedsrichter und das ist dann so eine kleine Kabine mit einer Dusche und irgendwie so einem Tisch und da passt die Tasche hin und das war's. Und jetzt hatten wir auf einmal Schiedsrichtergespanne, das heißt, wir haben unsere Kabine für die Schiris aufgegeben. und sind dann immer in der Halbzeit mit Autos irgendwie in diese Turnhalle zurückgefahren vom Dorf und damit hätten wir sonst anders nicht erfüllen können. Aber diese Zweitliga-Sachen von damals konnte, glaube ich, kein Verein außer Frankfurt und Saarbrücken. Saarbrücken haben ja auch in einem Stadion gespielt. München hat damals im Dante-Stadion gespielt. Also das waren, glaube ich, die drei Vereine, die im Süden zumindest irgendwie ernstzunehmende Stadien hatten. Ulm auch noch. Aber dann Seckach oder so. Seckach hatte genauso einen Dorfplatz wie wir. Der war sogar noch irgendwie von der Sprengeranlage irgendwie verbrannt worden im Sommer. Man hatte so diagonale Streifen, wo kein Rasen war. Da haben wir unseren ersten Punkt geholt. Genau, also so, das waren echt sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen. Und die Statuten und Vorgaben, die waren am Anfang völlig, völlig, völlig unerfüllbar für die Hälfte der Clubs.
Ja, das liest sich aber auch, dieses gesamte Dokument liest sich auch so, als ob es eben für die Männer erstellt wurde und dann wird so zwischendrin mal was eingefügt, aber es passt auch hinten und vorne nicht zusammen und so, also da sind auch Logikfehler drin, weil das wurde ja einfach nur da reingeklatscht und naja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Lektüre.
Katja, erinnerst du dich noch an besondere Auswärtsfahrten im FSV Frankfurt, wenn Freddy gerade die Plätze anspricht?
Das ist jetzt natürlich auch schon eine ganze Weile her, so. Auf die Schnelle, spontan wüsste ich jetzt nicht, wo ich jetzt so das besondere Erlebnis hatte.
Okay, dann anders gefragt. Du hast gesagt, du hast überhaupt erst ein Jahr vor Einführung der Bundesliga, bist du überhaupt zum FSV Frankfurt gewechselt. Wo hast du vorher gespielt und wie waren die Bedingungen da?
Ja, ich habe, ich glaube, wie zu der Zeit fast alle, habe ich bei Jungs gespielt bis zur C-Jugend. Und dort bei uns in den Vereinen beim SVS Griesheim und TuS Griesheim, also so wirklich auch, ja, Dorf, es ist schon eine Stadt, aber die Plätze sind ganz normale mit einer Stangenbarriere drumherum und ohne großes Stadion und Schnickschnack. Und bin dann wo ich dann aus der C-Jugend rauskam, bin ich dann das erste Mal in eine Mädchenmannschaft, damals nach Darmstadt, zum FCA Darmstadt gewechselt. Dort waren die Bedingungen ähnliche. Dort habe ich es so erlebt, wie auch Freddy das erzählt. Dort war es genau so, dass wir keinen Trainer hatten, keiner wollte es machen. Mein Vater hatte vorher schon lange Jahre mich trainiert und Jugendmannschaften und hat dann gesagt, okay, jetzt bin ich sowieso schon immer da, also mache ich das jetzt und trainiere die Mädels, dass wenigstens jemand da ist. Und da gab es dann schon spezielle Erlebnisse, als mein Vater dann irgendwann gesagt hat, es geht auch beruflich nicht. Und wir haben dann einen neuen Trainer gekommen und das ist vielleicht eine Anekdote, die ganz spannend ist, weil also da bin ich dann schon ein bisschen vom Glauben abgefallen, habe gedacht, also jetzt bin ich komplett im falschen Film. Es war dann der Bezirkstrainer von Darmstadt, der wurde dann unser Trainer und kam das erste Mal auf den Platz und hat uns erklärt, wie denn der Ball zusammengesetzt ist, dass da innen eine Blase drin ist. Und dann habe ich gedacht, was will der Mann von mir? Ich will einfach nur Fußball spielen und also das war ganz furchtbar. Und da hat man dann einfach gemerkt, ja, das waren mit Sicherheit ganz, ganz liebe Menschen, die sich da bemüht haben, die dann aber da in keinster Weise uns irgendwie voranbringen können. Und es war dann wirklich ein Zufall, dass ich zum FSV gewechselt bin, denn damals war die Frau Koch-Emsermann, Monika war da sehr, sehr engagiert beim FSV und es gab die Britta Unsleber, die auch aus Darmstadt kam und der Vater von ihr wurde losgeschickt zu einem Spiel und sollte von den Gegnerinnen von uns jemanden beobachten, ob die was wäre für Frankfurt. Und er ist dann zurück zur Monika und hat gesagt, naja, ich hätte da vielleicht noch jemand anderes. Und so war das eigentlich mehr oder weniger Zufall, dass ich dann, nach 2 Jahren war ich nur in Darmstadt, dass ich dann direkt weiter bin zum FSV. Ich habe dann in Darmstadt natürlich, im ersten Jahr durfte ich noch nicht bei den Damen, hieß es ja damals noch, heute würde ich eher bevorzugen Frauen, durfte ich noch gar nicht spielen im ersten Jahr, wo ich dort war. Im zweiten habe ich dann beides gespielt, bei den Frauen und bei den Mädchen. Und da gibt's vielleicht auch noch eine lustige Geschichte, denn naja, wobei am Ende war sie nicht ganz so lustig. weil meine Mutter selbst hat ja auch Fußball gespielt und hatte dann auch in Darmstadt einen Spielerpass und wir haben es dann geschafft, einmal zusammen auf dem Platz zu stehen, was dann natürlich auch am Anfang völlig klasse war. Meine Mutter hatte aber vorher, vor dem Spiel schon durch das Training und sie war da schon etwas älter, Achillessehnenprobleme und ist dann eingewechselt worden. Wir haben es, glaube ich, eine Viertelstunde geschafft. Dann hat sie sich mit einem Schlag beide Achillessehnen auf einmal gerissen, was dann ziemliches jähes Ende von unserem Zusammenspiel war. Und das war dann auch das letzte Mal, dass wir zusammengespielt haben. Und ja, irgendwie so im Nachhinein eine sehr lustige Geschichte, dass wir es geschafft haben und dann doch nicht. Und ja, heute geht es ihr gut, sie kann laufen, es ist alles bestens, es ist alles gut ausgegangen. Für mich war der Rest des Spiels dann natürlich auch nicht ganz so einfach, wo ich wusste, die Mutter muss ins Krankenhaus und ich muss jetzt irgendwie hier noch zu Ende spielen. Aber wir hatten das Spiel, dass wir beide zusammen mal in einer Mannschaft spielen konnten.
Das bringt mich so ein bisschen auf das Thema, weil ich weiß, dass Freddy da vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zu erzählen hat zum Thema medizinische Betreuung oder vielleicht auch mehrere Anekdoten, die auch nicht immer alle witzig sind, aber ich stelle mir das jetzt so vor, ihr habt ja erzählt, dass das relativ kurz, also gerade bei dir, Freddy, war das ja sehr kurzfristig auch mit dieser Anmeldung dann da einen Tag vorher. Wie war denn der Verein, also jetzt mal abgesehen vom Platz, der umgegraben werden musste und wie war denn der Verein jetzt aufgestellt, auch, ich meine, man braucht ja auch medizinische Betreuung und man braucht ja PhysiotherapeutInnen oder irgendwie sowas. Also wer war denn da bei euch so zuständig dafür und wo kam diese Person überhaupt her? Wie seid ihr auf die gekommen? Ich weiß es natürlich schon, deswegen stelle ich ja diese Frage.
Also in Binsen war das wirklich, also es war ein enormer Schub. Also bis dahin war das halt so zweimal die Woche Training, zumindest in Binsen. Also ich habe ja in Freiburg, glaube ich, jeden Tag, wenn ich nur konnte, irgendwo Fußball gespielt und hatte auch vorher bei der Viere mit trainiert, die das dann nicht so lustig fanden, dass ich dann zum Liga-Konkurrenten gegangen bin. Und dann war es auf einmal dieser Professionalisierungsschub aus unserer Sicht. Also wir haben dann dreimal die Woche trainiert und also zumindest als Team zusammen. Und mein Vater hatte irgendwo in irgendeinem Zeitungsartikel steht, er sei Liga-Obmann. Also er hat sich irgendwie diesen Manager-Posten genommen, damit wir irgendwie vorankommen, weil er schon gemerkt hat, dass das nicht so ging. Also wir hatten bis dahin einfach nur den Trainer. Teddy, das war unser Trainer, Teddy Böhringer. Der hatte auch keine Lizenz. Also despektierlich gesagt, spielte der schlechter Fußball als ich. Und ich war immer so, ich musste mir dann nach einem halben Jahr Bundesliga Torwarttraining richtig erarbeiten und erkämpfen. Und dann mein Vater hat dann von befreundeten Menschen von einem befreundeten Paar aus Freiburg, aus Littenweiler, deren Sohn war Bademeister, also das ist ja so eine medizinische Ausbildung, der auch Massagen gelernt hatte. Und den hat er quasi gefragt, ob der dann bei uns bei den Spielen dabei sei. Und es war eine sehr zarte Seele, der hatte überhaupt nichts mit Fußball im Hut und der rannte jedes Mal auf den Platz, sobald irgendwie eine schreiend am Boden lag. Also ob abgepfiffen war oder nicht, das war so, man muss ihr helfen. Also wir mussten uns dann auch, wir haben uns, glaube ich, zur Winterpause auch von ihm getrennt, weil der war vom Fußball völlig überfordert und wollte halt, also das ging nicht. Also das war unsere medizinische Versorgung, war nicht so gut. Aber es war auch für uns überhaupt kein Thema, weil wir waren das gewohnt irgendwie. Also ich meine, wir haben uns selber irgendwie die Sachen gepflastert. In St. Georgen hat Diana, die andere Torhüterin, die später auch in Sand in der Bundesliga gespielt hat, ein paar Jahre später, die hat sich ihre Knie, die Kreuzbandrisse hatte, die nicht operiert waren oder sowas, die hat die sich komplett getaped oder sowas. Also wir waren selbstversorgend, waren wir echt sehr fit so. Also das haben wir, glaube ich, 1990 haben wir das auch nicht vermisst, weil das war nicht Teil unseres Alltags. Und die andere Anekdote ist so ein bisschen trauriger eigentlich, als ich dann 94 Ostern haben wir das Derby gehabt, 9a gegen Aabach. Eigentlich gab es die Vorgabe vom DFB damals, dass immer so ein paar Sanis und so einen Rettungswagen irgendwie da zu sein haben, aber Abach hatte nicht so viel Geld in der Saison und hat sich das unauffällig gespart. Und es war so ein bisschen so, war klar, 96 wird Frauenfußball das erste Mal olympisch und das war so mein Traum und was weiß ich. Und Tina Teune-Meyer guckte zu und ich weiß nicht, 70. Minute oder sowas hat mir die Gegenspielerin in einer Blutgrätsche die Kniescheibe gebrochen. Und das war da noch nicht ganz klar, sondern es hat halt einfach nur scheiße wehgetan. Dieses Knie war schon mal bei einem Verkehrsunfall Kreuzband- oder Innenbandmäßig kaputt gewesen. Und weil niemand da war, also man hat mich dann halt zwischen zwei Leuten erstmal unter die Dusche geschleppt. Ich habe mich dann irgendwie auf einem Bein geduscht. Und wir sind mit einem 80-jährigen Fan mit einem Audi A80 mit 80 über die B9 zurück nach Neuenahr gefahren, wo ich dann irgendwann ins Krankenhaus kam, wo ich irgendwann geröntgt wurde. Stunden nach dem Spiel, also auch unabhängig von der Mannschaft. Und und dann irgendwie, als die im Nebenzimmer das Röntgenbild in die Luft hielt, sagte ich so, ist meine Kniescheibe irgendwie in zwei Teilen, weil das war aus dem Nebenraum zu sehen. Und sie sagte, na, wenn sie es vorher nicht war, dann ist sie jetzt durch. So. Und dann lag ich eben eine Woche vor meinem Abi, statt zur Schule zu gehen, im Krankenhaus. Und das war dann, also 94 war eigentlich schon vieles weitergegangen. Und da hatten wir dann in Bad Neuenahr auch einen festen Physio und das war auch unser Torwarttrainer, der war echt super. Also der hatte selber im Tor gespielt bei Mönchengladbach hinter Uwe Kamps, immer die Nummer 2. Und der war topfit und so weiter. Also da hatten wir eine ganz, ganz andere Versorgung. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube 94 war er noch nicht dabei, aber er kam dann bald danach. Aber das war für solche Verletzungen auch noch nicht immer alles ausgelegt.
Wir haben ja für die erste Folge auch einen Schiedsrichter interviewt von den Jürgen Jansen, der Siegen gegen VfR Rheine gepfiffen hat am allerersten Spieltag. Der hatte gesagt, eigentlich hätte es keinen Schiedsrichter gebraucht, weil auch alle so nett zueinander waren und sich direkt aufgeholfen haben. Ich gehe mal davon aus, das war nicht immer so.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in irgendeiner Art und Weise faulfrei oder besonders freundlich miteinander umgegangen wären, irgendwie weder in der Verbandsliga noch in der Bundesliga. Also wir waren jetzt, also von Binzen aus zumindest, überhaupt keine Truppe, die irgendwie ansatzweise gerne faul gespielt hat oder sowas. Das war nicht Teil unserer Taktik. Aber das war, körperloses Spiel gab es da nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was er da meinte, gesehen zu haben. Ich kann mir das auch ehrlich gesagt bei Siegen gegen Rheine auch nicht vorstellen. Also bei keiner von den beiden Teams.
Vielleicht haben sie sich am ersten Spieltag noch nett abgetastet und waren dann die nächsten Spiele nicht mehr ganz so höflich. Wo wir aber bei den Schiedsrichtern sind, dadurch, dass es Bundesliga war, hattet ihr ja plötzlich auch Bundesliga-Schiedsrichter und zwar von der Herren-Bundesliga. Hat das was für euch verändert? Also war für euch Bundesliga was anderes? Musstet ihr euch dann eine andere Pfeifweise gewöhnen, weil es vorher anders gepfiffen wurde? Oder war das nicht merkbar?
Also aus meiner Sicht hätte ich jetzt gesagt, für uns war das kein Unterschied, wer da als Schiedsrichter auf dem Platz stand, weil wir haben einfach Fußball gespielt, auch zu dem Thema vorher. Alle sind nett zueinander, das war es bestimmt vor und nach dem Spiel, aber während dem Spiel wurde Fußball gespielt und da sind Fouls passiert, wie sie heute auch passieren. Und da sind vielleicht auch mal im Eifer des Gefechts Worte gefallen, die da vielleicht nicht immer hingehören, so wie es halt im Fußball normal ist. Und wir haben einfach nur Fußball gespielt. Und wer da als Schiedsrichter war, also ich habe da keinen Unterschied groß gemerkt.
Aber die Schiedsrichter dürften einen Unterschied gemerkt haben, weil sie ja plötzlich nach wie vielen Minuten abpfeifen mussten. Auf jeden Fall nicht nach 90, sondern früher, weil ja bis 1993 durftet ihr ja nicht 90 Minuten spielen, aus was für Gründen auch immer. Aber da habt ihr euch auch nicht so Gedanken drüber gemacht wahrscheinlich, weil es war einfach Fußball einfach gespielt. Oder habt ihr da irgendwie gedacht, so, warum spielen wir, wie viele Minuten waren, ich glaube 80 Minuten waren das dann irgendwie, also auch so sehr.
Also wir haben uns darüber schon, ja. Oder ich habe mir darüber schon immer Gedanken gemacht, weil ich es nie so wirklich nachvollziehen konnte, weil ich weiß nicht, ob man uns mit 10 Minuten weniger Spielzeit vor irgendwas schützen wollte, vor was auch immer. verstanden hat das nie so wirklich jemand, weil wir waren ja dann auch erwachsene Frauen. Warum sollen wir dann nicht auch 45 Minuten spielen können, wie die Männer auch? Wir spielen ja kein anderes Spiel, sondern es ist ja immer noch das gleiche Spiel. Wobei, ja, ich glaube, die Schiedsrichter haben vielleicht hauptsächlich und würden es heute, wenn sie pfeifen würden, in der Frauenbundesliga auch merken, dass da einfach weniger oder Schiedsrichter angegangen wird. Und wenn man es so heute manchmal in der Männerbundesliga sieht, da denke ich mir auch, oh je, sieht es der nachher auch mal im Fernsehen, wie er sich da verhält einem anderen Menschen gegenüber, ob der jetzt Schiedsrichter ist oder was auch immer, wo ich denke, ein bisschen mehr Respekt sollte man vielleicht haben. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied dann, den mit Sicherheit die Schiedsrichter merken würden, dass es da dann schon anders zugeht.
Also für uns war das so, dass wir hatten in der Verbandsliga durchaus schon noch den einen oder anderen Bierdeckel-Schiedsrichter, der also aus dem Mittelkreis kaum rauskam irgendwie und trotzdem irgendwie von dort haarscharf gesehen hat, wenn Abseits war. Das war eher eine Wohltat an der Stelle. Grundsätzlich erinnere ich eigentlich, glaube ich, ziemlich lange irgendwie auch so eine etwas herablassende Art von dem einen oder anderen Schiri, uns zu pfeifen. Für mich war das, ich habe in der C-Jugend zweimal 35 Minuten gespielt, in der B-Jugend wäre zweimal 40 sowieso die nächste Stufe gewesen, war das jetzt nicht irgendwie sowas Besonderes. Es hat mich schon irritiert, dass die Erwachsenen irgendwie dann aber bei zweimal 40 aufhören. In Südbaden war allerdings die Struktur wirklich so, es gab nur U15-Mädchen und zwar alle bis 15, egal wie jung. Quer über den Platz, Kleinfeld, kleine Tore, ich glaube zweimal 25 Minuten und dann gab es zweimal 40 gleich irgendwie die Erwachsenen. Da bist du dann mit 16 auch oder mit 15, 16 reingeworfen worden. Das war ein ganz großer Sprung. Und ich hatte halt das Glück, weil ich bei den Jungs, Kleinfeld war nur so einmal, die E2 hatte, glaube ich, mal Kleinfeld, da habe ich dann noch ausgeholfen. Das war irgendwie, musste man mich immer zurückhalten, weil ich, wenn wir sehr schlecht gespielt haben, immer den Wunsch hatte, nach vorne zu rennen und den Jungs zu zeigen, wie es geht mit dem Tore schießen. Gibt es so ein legendäres Spiel in Hochdorf, wo wir 16-0 verloren haben. Im Kleinfeld in, ich weiß nicht, zweimal 30 Minuten oder zweimal 25. Anyway. Auf jeden Fall war das schon so irgendwie, aha, okay, dann halt zweimal 40. Und als dann 93, das kam mit 50, ich glaube, es haben sich Trainer unglaublich Gedanken gemacht, jedenfalls bei uns in 9, aber das schon so ein bisschen so dieses, ho, yo, jetzt müssen wir 10 Minuten länger durchhalten. Und wir, die wir gespielt haben, alle so, ich weiß nicht, was ihr habt, uns werden die 10 Minuten jetzt nicht irgendwie großartig umbringen, da passiert nichts Großartiges. Weil unsere Trainingseinheiten waren eh immer so zwischen 1,5 und 2 Stunden. Also das war jetzt nicht irgendwie eine irgendwie besondere Länge oder sowas. Und das Training hat sich da auch, das Training war nicht kürzer oder sonst irgendwie sowas, als es zum Beispiel bei den Jungs gewesen ist. Also insofern war das genauso. Ich glaube, früher war es ja sogar so, dass Stollenschuhe verboten waren, aber zumindest erinnere ich, dass ich in München habe ich dann vor dem Spiel meine Alu-Stollen wechseln wollen und dann ist ein Gewinde abgebrochen und ich hatte aber keine anderen Schuhe dabei, weil ich eigentlich nur gerne in Stollenschuhen gespielt habe und musste dann, weil ich auch ziemlich große Füße schon damals hatte, mit Schuhen zwei Nummern zu klein spielen, von einer Mitspielerin geliehen, mit Nockenschuhen. Meine Abschläge waren grottig an dem Tag, aber es ging. Ich hatte ziemlich... Ja, genau, also da gab es irgendwie jede Menge Sonderregeln für den Frauenfußball, die alle irgendwie dieses joviale, paternalistische, beschützende, nehmt den kleineren Ball, nehmt bloß keine Stollenschuhe, spielt bloß nicht zu lange.
Erinnert so ein bisschen an Eishockey, wo da sind ja die Regeln, das ist ja heute auch immer noch so. Also da dürfen die Frauen müssen beim Eishockey müssen, wie war das, die haben dann viel stärkeres Visier, also Visier, glaube ich, also wo das mehr geschützt ist und die dürfen halt nicht, hier so Bodychecks oder sowas dürfen die gar nicht machen. Das bremst dann das ganze Spiel aus. Also ich habe da mal ein Interview mit einer Spielerin gelesen, die gesagt hat, so, das wurde, glaube ich, eingeführt, nachdem es, als es den Frauen dann endlich erlaubt wurde, auch Eishockey dann mal olympisch oder irgendwie in einem größeren Rahmen zu spielen, gab es halt schwere Verletzungen, weil eben die Niveaus der Spielerinnen eben unterschiedlich waren, weil es eben nicht so viele gab. Der Pool war sehr klein, aus dem das ausgewählt wurde, und da sind dann eben auch Spielerinnen mit sehr unterschiedlichen Körpergrößen und Staturen aufeinander getroffen. Da gab es dann schwere Verletzungen, und dann wurde es eingeführt, um die Spielerinnen zu schützen, um diese Verletzungen zu vermeiden. Aber das gilt bis heute. Und diese Spielerin meinte eben, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt oder welches Interview das war, dass die das total ausbremst, weil die ja immer, die kommt das Adrenalin, die wollen dann irgendwie draufgehen und dann müssen sie sich im Kopf dran erinnern, ach nee, wir dürfen ja nicht.
Genau, Katja, du hattest angesprochen, dass ihr beim FSV Frankfurt das vorher schon durchaus als Thema hattet, so gerade das auch mit den 80 Minuten, ihr habt euch irgendwie drauf gefreut auf die Bundesliga. Wie war denn überhaupt die Kommunikation? Freddy hatte schon angesprochen, ja, sie haben EM geschaut und wussten auf jeden Fall, das wird eine coole Sache. Wie war das beim FSV Frankfurt? Habt ihr EM schon verfolgt? Habt ihr den Bundestagsbeschluss verfolgt? Wie ist es bei euch kommuniziert worden mit dem Bundesliga-Start? Ihr seid ja vorher auch Hessenmeisterin geworden und habt euch dadurch qualifiziert. War euch das schon bewusst, dass das dann für die Bundesliga ist?
Also das war uns bewusst, ja, das war uns sofort bewusst. Für uns war das, glaube ich, eine andere Situation, weil der FSV war 89, glaube ich, war es schon mal deutscher Meister und somit natürlich auch schon ein bisschen in diesen ganzen Gefilden drin, und man hat diese deutsche Meisterschaft ja schon mehrere Jahre mit ausgespielt und war dort auch immer in den Endrunden vertreten, die ja damals noch in einer K.O.-Phase gespielt wurde zwischen den Landesmeistern, und dadurch waren wir beim FSV, wussten wir natürlich schon genau, was passiert, und waren da jetzt auch nicht überrascht. Und für uns war auch immer klar, anders wie es vielleicht bei kleineren Vereinen war, wenn wir es schaffen, es war ja immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SG Braunheim, dem heutigen FFC, mit der heutigen Eintracht, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und wo dann uns klar war, okay, die ersten beiden aus der Oberliga Hessen kommen in die Bundesliga, das wussten wir, das war uns völlig bewusst, und das war dann natürlich auch unser Ziel. Das Oberste natürlich, den Meistertitel zu holen, aber wichtig war, in die Bundesliga zu kommen.
Und die Zweigleisigkeit, war die bei euch Thema? Das heißt, dass es keine gesamtdeutsche Liga gab, sondern nur eine zweigleisige? Und wenn ja, fandet ihr das gut oder schlecht?
Also so am Anfang waren wir, glaube ich, alle froh, dass es überhaupt mal eine Bundesliga gibt und wir von dieser blöden K.O.-Runde wegkommen, weil das ist einfach so eine Momentaufnahme. Bist du an dem Tag gut, gewinnst du das Spiel. Und so ein bisschen ein Pokalcharakter. Und wir waren einfach froh, dass es endlich mal eine Bundesliga gibt. Und im ersten Moment dann war es für uns auch okay zweigleisig, weil ja, wir waren ja alle berufstätig oder sind noch zur Schule gegangen, und die Auswärtsfahrten, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten nach Wilhelmshaven fahren müssen, das wäre dann schon recht weit für uns gewesen, und Fliegen kam natürlich damals ja, für Südbaden dann noch weiter, und von daher war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt für uns alle in Ordnung. Wir hätten uns zwar klar gewünscht, das Ganze eingleisig zu haben, um uns wirklich mit den Besten messen zu können, aber in der Zeit, glaube ich, war es so die beste Lösung, einfach weil es dann, glaube ich, auch für so Mannschaften wie uns in Frankfurt, die Voraussetzungen ja eigentlich hatten mit Stadion, mit ja dem ganzen Umfeld, aber auch das wäre für uns als Spielerin viel zu viel gewesen, weil das wäre nicht mehr gegangen, dann die ganzen Auswärtsfahrten noch weiter zu haben, und da hätte zu viel drunter gelitten. Das wäre nicht machbar gewesen von uns aus, glaube ich einfach. Von daher war es in Ordnung, aber man hat sich schon insgeheim gewünscht, dass es eine eingleisige gibt, was ja dann auch später kam.
Ja, also für uns in Binsen wäre das damals auf gar keinen Fall realisierbar gewesen, weil, wie du ja auch sagtest, wir haben, also die anderen waren ja fast alle erwachsen, oder ja, also alle waren erwachsen, bis auf Tanja war 17 und ich war irgendwie eben 15, und wir sind jetzt noch zur Schule gegangen, aber von Binsen aus, also wer die Deutschlandkarte kennt, links unten gibt es diesen Knick und da ist Binsen, also wirklich der äußerste links unten Punkt, und das wäre einfach überhaupt nicht machbar gewesen. Also für uns waren die Touren nach München auch nach Saarbrücken waren schon unendlich weit, so dass wir also Deswegen haben wir so oft um 11 gespielt, weil wir am Samstag dann angereist sind, übernachtet haben, um dann am Sonntag irgendwann wieder zu einer vernünftigen Zeit wieder zurückzukommen. Und da waren wir, die wir aus Freiburg kamen, Esther und ich, ja sogar noch im Vorteil, weil wir konnten eine Dreiviertelstunde früher oder eine Stunde früher aussteigen, bevor der Bus dann irgendwie ganz da unten angekommen war. Also da waren wir so ein ganz kleines bisschen im Vorteil. Aber es waren echt richtig massive Touren und es wäre weder finanziell noch zeitlich irgendwie zu der Zeit irgendwie stemmbar gewesen, das ganze Wochenende unterwegs zu sein in diesen. Wir sind, als wir nach Ulm gefahren sind, über den Schwarzwald gefahren, weil es kürzer war als über die Autobahnen und Stuttgart, obwohl es zeitlich genauso viel gedauert hat, aber es war, glaube ich, 100 Kilometer oder 120 kürzer und wir sind seekrank ausgestiegen, weil wir halt wirklich die ganze Zeit da durch den Schwarzwald und das Allgäu gejuckelt sind und dann hatten wir auch noch Verspätung und hatten irgendwie noch eine halbe Stunde bis Anpfiff und die halbe Mannschaft war kreidebleich und musste irgendwie überhaupt wieder fit werden für dieses Spiel. Also das war alles eine ganz andere Liga und wirklich auch eine andere Machbarkeit. Ich bin ja dann am Ende mit Wolfsburg sind wir dann einmal nach München geflogen in einem Tag hin und zurück, so ein Parabelflug, kaum bist du von Hannover hoch, bist du schon wieder runter. Das ist schon eine andere Nummer gewesen, weil es günstiger war, als zu fahren und zu übernachten von Wolfsburg aus. Aber das war damals, also Anfang der 90er, wir waren wirklich froh irgendwie, dass es eine Süd- und eine Nordliga gab und dass es überhaupt stattfand. Also der Schritt wäre, glaube ich, für die allermeisten Vereine überhaupt nicht machbar gewesen, diese Fläche abzudecken und das ins eigene Leben zu integrieren. Also das hat echt noch ein paar Jahre gebraucht, bis wir dann soweit waren. Haben ja auch einige aufgehört, weil die Arbeitgebenden nicht mehr mitgegangen sind. Also sei es nun die vielen, also eher so dieses, ja, du bist zu oft verletzt oder so. Also das war schon ein Thema, das als Nicht-Profis damals irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Also es gab auch, also ich brauchte auch gar keine anderen Hobbys mehr. Es ging einfach nichts anderes mehr. Ja.
Wie hast du das denn gemacht, parallel mit der Schule? Weil ich meine, du warst 15, du hast vorhin was von Abi gesagt. Hast du dann nicht theoretisch auch mal in der Schule gefehlt wegen Fußball?
Also ich habe Sondergenehmigungen bekommen. Also es gab vom Südbadischen Fußballverband immer so Briefe für die Schule, für die Lehrgänge von der Auswahl. Also wir hatten noch Samstagsunterricht alle 14 Tage. Die meisten Schulen, Gymnasien in Freiburg hatten das nicht mehr. Es ging, also ich meine, ich bin um 18.05 Uhr mit dem Zug 60 Kilometer nach Binzen gefahren und ich war irgendwann abends um kurz nach 10 mit dem D-Zug ging es etwas schneller zurück, wieder zurück gewesen. Meine Eltern haben mich dann vom Hauptbahnhof abgeholt, weil es schon irgendwie dunkel und gefährlich wirkte. Und dann bin ich halt ins Bett gefallen und da ich jetzt nicht irgendwie, also ich habe sowieso wenig Hausaufgaben gemacht und bin gut durch die Schule gekommen. Das war jetzt zum Glück bei mir jetzt nicht das Problem. Also das ließ sich alles ganz gut miteinander machen. Aber ich bin dann nach dem Jahr Bundesliga, nachdem wir abgestiegen sind, auch deswegen, also dann kam ich in die 11., das war Oberstufe, dann wurde das Ganze ein bisschen ernsthafter, bin ich dann nach Freiburg-St. Georgen gewechselt, weil das schon so war, dieses, naja, das machst du jetzt nicht für die Verbandsliga noch irgendwie so weiter, wenn es jetzt in der Schule ernster wird. Also unser Stundenpensum wurde in der Schule dann deutlich höher. Irgendwie, wir haben, glaube ich, ungefähr 8 bis 10 Wochenstunden mehr gehabt. Und das war dann tatsächlich einfacher, mit dem Fahrrad quer durch die Stadt zum Training fahren zu können, als dieses erst mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof, weil ich wohnte ja auch noch am Stadtrand. Also das war dann auch nochmal ein Stück Weg. Da war es gut, noch so jung gewesen zu sein, weil die 10. Klasse war jetzt nicht so das Allerschwierigste, was ich verpasst habe, war, ich bin nicht traurig drum, war, alle in meiner Klasse sind zum Tanzkurs gegangen und ich hatte leider, leider, leider keine Zeit.
Aber das muss ich sagen, war bei mir auch ganz ähnlich, denn es war natürlich auch schwierig. Ich war ja auch noch im Abiturstress und war damals dann schon im erweiterten Kader von der Nationalmannschaft und da standen natürlich wahnsinnig viele. Wobei, wenn man es mit heute vergleicht, sind es wenig Lehrgänge. Aber für mich gefühlt war das damals sehr viel. Dann stand ja auch die erste Frauen-WM an. Und da habe ich dann vorher wirklich gesagt, ich schaffe das alles nicht. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, okay, das ist schön, da im erweiterten Kader zu sein. Aber es geht nicht. Ich muss jetzt erst mal ein Abitur machen. Und muss sagen, habe danach das Glück gehabt, einen Arbeitgeber zu finden. Also ich habe damals in Hessen war es so, man fängt am 1.8. seine Ausbildung an Und ich hatte, glaube ich, ich konnte gar nicht den Ausbildungsbeginn mitmachen oder bin direkt 3 Tage später auf einen Lehrgang, wo dann ich glaube am ersten Tag, wo wir da so ankamen als Auszubildende, musste ich dann fragen, ja, hallo erstmal, ich bräuchte dann ab übermorgen frei, ich hätte da so ein Schreiben vom DFB und das, da muss ich sagen, habe ich wirklich einen Arbeitgeber gefunden gehabt, der das sehr, sehr unterstützt hat, dann auch später, wo ich einfach die Möglichkeit hatte, sonst wäre das gar nicht alles gegangen, auch nicht mit der Bundesliga auf die Dauer. Und ich hatte das Glück, dass ich nicht mit dem Zug fahren musste, aber für mich oder bei mir war mein Vater dann derjenige, der mich tatsächlich 3-4 Mal die Woche dann nach Frankfurt gefahren hat und beim Training zugeguckt hat und mich dann wieder eingepackt und nach Hause gefahren hat. Und ich glaube, das sind ganz andere Zeiten gewesen, wie sie heute sind. Und auch ganz andere Unterstützungen heutzutage gibt es, die Sporthilfe. Da gibt es so viel, wie man unterstützt wird. Und das hatten wir damals ja alles nicht. Und da hat dann auch irgendwo der Freundeskreis dann irgendwann gelitten, weil alle sind dann irgendwo auf eine Party und man hat halt gesagt, ja, sorry, also nee, geht nicht. Wir haben morgen ein Spiel, also das kann ich nicht machen. Und oder ich habe Training, ich kann heute Abend leider nicht. Und so ist dann auch ja so der private Freundeskreis ziemlich klein geworden dann. Und ja, das war zu dem Zeitpunkt dann auch nicht immer ganz einfach. Und man hat da schon immer auf sehr viel verzichtet und ich sag mal auch viel Geld investieren müssen, meine Eltern, weil es gab ja damals noch keine Aufwandsentschädigung oder sonst was oder geschweige denn, dass man irgendwie Geld mit dem Fußballspielen verdienen konnte. Und so war das schon so, dass Eltern da ganz schön viel leisten mussten.
Also ich bin ja dann zur 12. Klasse auch nach 9a gewechselt, also die hatten dann irgendwann angerufen. Und ich war gerade mit Krücken zu Hause, weil ich diesen Verkehrsunfall gehabt hatte. Und sie sagten so, ja, also Neuner und ich, wir kannten uns. Neuner hat alle Siege gegen Binsen gemacht, während wir ja unsere Siege etwas besser verteilt haben. In der ersten Liga, aber wir sind gemeinsam abgestiegen. Und dann meldeten sie sich ein halbes Jahr später und hatten so ein Interesse. Und ich sagte, naja, aber ich werde nächste Saison, also damals war so ein Kreuzbandriss echt noch so eine Sache von einem knappen Jahr, also vielleicht nach einem halben Jahr mal wieder anfangen. Also ich konnte ganz lange irgendwie besser Fahrrad fahren als laufen, weil das Knie echt wieder lernen musste, sich zu bewegen. Und dann bin ich tatsächlich in dem Sommer 92, habe ich dann meine Schule in Freiburg verlassen, meinen ganzen Freundeskreis und bin nach Rheinbach gezogen, nördlich von 9a. Und dann hatten wir am Ende der 12. Klasse die Aufstiegsrunde, also ich war dann irgendwann wieder einigermaßen fit geworden, hatte mich dann so langsam wieder da alles drin. Wir sind Meister geworden, weil das in der Verbandsliga, also Bad Neuenahr war so Verbandsliga 109-12 Tore irgendwie Meister, Bundesliga 12-86 Tore abgestiegen, so ungefähr, so lief das immer. Und dann hat Hößbach Bahnhof aus Bayern ernsthaft das Spiel auf Sonntag 17 Uhr gesetzt, weil sie damit darauf gesetzt hatten, dass wir dann sonntags früh in aller Frühe losfahren. Wir sind dann trotzdem samstags losgefahren, haben übernachtet, haben den ganzen Tag da irgendwie in dieser Kleinstadt verbracht und irgendwie dann um 17 Uhr sie mit 5-0 oder sowas nach Hause geschickt. Also war für die ja nicht weit. Und dann mussten wir aber noch zurückfahren. Und ich weiß, dass ich nachts um 5 oder sowas wieder zu Hause war und dann aber um 8 Uhr wieder in der Schule saß. Also da gab es auch keinen, da lasse ich jetzt mal irgendwie den Tag ausfallen. Das war sicherlich kein besonders großartiger Schultag, aber also ausgefallen ist halt, wenn dann irgendwie wegen Auswahl mal was oder einer Verletzung, aber ansonsten wurde das halt irgendwie durchgezogen. Aber es war sehr abgefahren.
Das klingt alles sehr abgefahren, was ihr beide erzählt. Also, und es ist ja auch so abgefahren, ich bin ja auch Fußballfan, ich bin auch schon lange Fußballfan, ich verfolge Frauenfußball schon lange, aber dass man das nicht so mitkriegt. Ich meine, da gibt es so ein paar Bücher, so, das ist dann meistens so Forschungsliteratur, ist ja jetzt auch nicht unbedingt etwas, was man sich in seiner Freizeit so immer so durchliest. Also, Das ist echt toll, dass ihr das alles so erzählt und was ihr da erzählt. Und ich könnte jetzt, glaube ich, dann noch irgendwie so 6 Stunden zuhören oder so. Und obwohl ich auch schon sehr, sehr viel weiß, weil wir uns ja auch schon kennen und schon vorher mal darüber gesprochen haben, ist es echt der Wahnsinn.
Ja. Man könnte beichten, dass es die zweite Aufnahme ist.
Ja, das könnten wir auch noch beichten, dass es die zweite Aufnahme ist, weil die erste tontechnisch in die Hose gegangen ist.
Ja. Irgendwann machen wir die unveröffentlichten Folgen von Legenden verloren und dann werden die Highlights rausgeschnitten und nochmal veröffentlicht.
Also uns fallen ja aber auch andere Anekdoten ein. Zum Beispiel war es auch so, dass in Bad Neuenahr unser Einzugsbereich enorm groß war. Also Simone kam aus Trier, das waren 150 Kilometer, die ging damals auch noch zur Schule. Ihr Vater wurde dann Co-Trainer, dann war das irgendwie mit dem Benzingeld irgendwie möglich. Und da, also um nach Neuenahr zum Training, also wenn man die Kilometer, die für jedes Training gefahren wurden, für Bad Neuenahr zusammenrechnen würde, würde man heute die CO2-Bilanz sehr stark kritisieren. Aber die kamen aus dem Westerwald, die kamen von der Mosel. Ich war aus Rheinbach mit meinen 25 Kilometern war ich ja fast zu Hause. Also das war so, wir waren so 3 aus der Rheinbacher Gegend, die anderen waren jünger, ich hatte dann einen Führerschein, also habe ich die eingesammelt. Das war wirklich, die 60 Kilometer, die ich in Südbaden gefahren habe, die für südbadische Verhältnisse so ein, wow, was macht dieser Teenager da so, das war in Bad Neuenahr, haben die drüber gelacht so ungefähr, weil da waren alle irgendwie ab 16, die dabei waren, die sind alle, außer Carmen Schäfer hat am Anfang keine Person, die das übrigens das erste Tor der Bundesliga für Neuenahr geschossen hat. Außer Carmen Schäfer kam, glaube ich, gar keiner aus Bad Neuenahr damals. Also wir kamen alle von.
Hast du da alle mit dem Auto mit Steffi Jones zusammengespielt in Bad Neuenahr?
Ja.
Weil die hat nämlich in ihrer Biografie, ich habe ihre Biografie Anfang des Jahres gelesen und die ist ja auch gependelt da irgendwie. Die hat ja dann jahrelang noch oder ich weiß nicht wie lange, aber eine längere Zeit auch noch in Frankfurt gewohnt. Und das ist eine Strecke. Oder war das für ihre Arbeit? Das hatte auch irgendwas mit ihrem Arbeitgeber zu tun oder so. Also es klang halt wirklich so, wo man sich so gedacht hat, oh mein Gott.
Also sie hat ja auch mal in Niederkirchen gespielt und ich glaube da noch, also in Bad Neuenahr hatte sie dann, zumindest erinnere ich dann irgendwann mal so eine komische Souterrain-Wohnung in Weilerswist, was dann irgendwie so 50 Kilometer weit weg war oder so.
Nee, war es vielleicht auch ein anderer Verein, aber die ist auch mal irgendwie sind so gependelt und also.
Also ich bin nach Rheine, bin ich 250 Kilometer gependelt, das war aber halt nur für 6 Spiele und ein bisschen Vorbereitungszeit, also irgendwie für so einen Zeitraum von knapp 3 Monaten, aber das war schon knochenhart, irgendwie direkt nach der Arbeit mich ins Auto zu setzen und dann über diese ganzen Autobahnen am Ruhrgebiet vorbei bis ins Emsland zu fahren. Das war eine ziemlich abgefahrene Sache. Und das Heftigste war das, als wir den Aufstieg geschafft hatten, ich noch 250 Kilometer zurückfahren musste und alle waren sehr betrunken und ich habe trotzdem sehr viel Spaß gehabt. Also ich habe das sehr genossen in der Zeit, feiern ohne betrunken zu sein, aber es war sehr special irgendwie und ich war auch nicht ganz so oft in Rheine im Training, weil das einfach tatsächlich unter der Woche bedeutet, das halt wirklich nachts um 1 irgendwie zu Hause zu sein. Ganz, ganz am Ende, nachdem ich eigentlich aufgehört hatte, hatte Frankfurt mal gefragt, weil sie für ein Spiel nochmal jemanden im Tor brauchten. Und dann bin ich in einem Semester, ich habe in einem Semester, glaube ich, nichts mehr geschafft, weil ich bin 3-mal die Woche dann mit dem ICE von Braunschweig nach Frankfurt gefahren und zurück. Und da war ich nachts um 2 zu Hause und da ging nichts mehr. Also da habe ich tatsächlich mal Schule verpasst oder dann in dem Fall Studium und wirklich nicht mehr viel geschafft. Und dann muss man dazu sagen, es hat dann noch nicht mal geklappt, weil es sowohl, glaube ich, freigabetechnisch als auch, dass es dann tatsächlich am Ende nicht mehr benötigt wurde. Aber diese 6 Wochen, es hätte mir sehr viel Spaß gemacht, in Frankfurt einmal mit diesem wirklich, wirklich großartigen Team zu spielen. Genau, und
FSV Frankfurt oder Braunheim?
Nee, FFC damals schon.
Hast du damals schon FFC?
Genau. Also es war ja dann 2001, das war ja dann schon. Genau.
Und ich glaube, diese Strecken zu pendeln, das gab's oder gibt's ja heute auch noch sehr oft. Also ich glaube, das war damals schon extrem und ich bin auch eine Zeit lang am Anfang von Frankfurt nach Freiburg gependelt, wo ich dann nach Freiburg gewechselt bin. Und das waren dann natürlich auch Strecken und auch zu der Zeit schon beim FSV gab's Leute, die 70, 80 Kilometer gefahren sind. Es waren ja die wenigsten aus Frankfurt, bis auf Gabi König-Bialkowitsch, waren ja eigentlich alle mehr oder weniger nicht aus Frankfurt und hatten da wirklich Wege zurückzulegen. Ich glaube, das war ziemlich normal. Also wir hatten dann auch in Freiburg Spielerinnen aus der Schweiz, die tatsächlich aus der Berner Gegend nach Freiburg gependelt sind, was ein Riesenweg ist, wo dann natürlich auch nicht jedes Training, aber ja, da werden teilweise schon wahnsinnige Strecken zurückgelegt.
Martina Voss-Tecklenburg hatte auch erzählt, dass sie zwischen Duisburg und Siegen hin und her gependelt ist. Obwohl ich sagen muss, dass bei Frankfurt wahrscheinlich der Vorteil noch war, dass man in Frankfurt zumindest gute Studienmöglichkeiten hatte. Und ich weiß zum Beispiel, Anuschka Bernhard ist dann auch nach Frankfurt gezogen. Und dann hat man halt irgendwie zusammen im Kinderzimmer von irgendwie den Pullmann-Zwillingen geschlafen, bis man eine Wohnung gefunden hat. Und da gab es dann eine entsprechende Unterstützung. Und auch eine Andrea Heinrich hat dann einen Ausbildungsplatz in Frankfurt organisiert bekommen. So diese Infrastruktur gab es teilweise. Bei Siegen wurde das auch erzählt, aber halt ja auch noch nicht in den Dimensionen, wie es das heute gibt. Und auch eben nicht bei allen Vereinen, sondern eher als Ausnahme denn als Regel.
Ja, also der Job oder die Schule oder das Studium, die waren halt tatsächlich einfach so gesetzt. Das heißt, das, was Profisport ja eigentlich ausmacht, dass du nicht noch nebenbei oder vielleicht sogar hauptberuflich arbeiten musst, das war damals absolut nicht gegeben. Also
erinnert ihr euch noch dran, ab wann so der Punkt erreicht war, wann es auch Geld gab dafür, dass ihr gespielt habt?
Ja.
Oder ist das eine unfaire Frage?
Nein, es ist ja alles verjährt. Wir hatten ja keine Ahnung, was Nebeneinkünfte und solche Sachen anging. Also zumindest wir sind ja auch Vereine an solchen Steuerprüfungen hat es ja auch wirklich Schwierigkeiten gegeben. Also bei uns gab es zumindest für uns als Team in meinem letzten Jahr Bad Neuenahr, das war dann 99, 2000, das erste Mal Geld und das war gestaffelt 300, 200 und 100 Mark, immer 6 Spielerinnen, die 6 Besten, die 6 Mittleren und die 6 dann nicht ganz so Guten. Aber so, und die ganz Jungen, also U18, sollte kein Geld bekommen, damit der Charakter nicht verdorben wird. So roundabout, das ist natürlich das ganz Inoffizielle, was glaube ich niemals irgendwo so da war. Natürlich wurden solche Verpflichtungen wie die von Steffi Jones irgendwie anders geregelt, aber da stecke ich nun auch nicht drin. Das ist auch, und Steffi hatte ja auch Ausrüsterverträge und solche Sachen, also da liefen schon ganz andere Dinge. Also für Nationalspielerinnen war das vielleicht alles schon früher und anders, aber es müsste eigentlich früher gewesen sein, weil ich erinnere das gerade, dass ich in der Berufsschule, in meinem zweiten Lehrjahr, ich habe eine Ausbildung gemacht nach dem Abi, dass ich da mit einem knapp 30-Jährigen irgendwie in der Klasse saß, der so sagt, ach, du spielst auch Fußball, ja, ich spiele dritte Liga, was so damals höchste Amateurklasse war, insofern hätten wir gedacht, das wäre vielleicht vergleichbar. Der hat 60.000 netto im Jahr nach Hause geschleppt und ich irgendwie 300 Mark im Monat, also 3.600 Mark. Also dann muss das schon früher gewesen sein, dann wird das so 95, 96 gewesen sein. Finde ich jetzt aber gerade so ein bisschen spooky, weil ich mich nicht erinnern kann, dass das über so viele Jahre gelaufen sei. Aber nun, so war es dann wohl. Auf jeden Fall habe ich wirklich sehr gelacht, als er dann sagte, dann hast du ja auch ausgesorgt und ich so, nein, ich spiele leider Fußball auf der anderen Seite des Mondes, auf der dunklen Seite, da, wo keiner guckt.
Wie war das bei dir, Katja? Oder, also, wie gesagt, muss auch nicht drüber reden, aber...
Also, Millionen habe ich auch nicht verdient. Also, es hat sich immer so in dem Rahmen abgespielt, dass es tatsächlich Aufwandsentschädigungen waren. Und wenn ich mich so richtig erinnere, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, waren es beim FSV tatsächlich so, dass wir da Benzingeld gekriegt haben. Und da war nicht viel mehr, dass wir da noch irgendwas verdienen konnten, sondern da gab es, ich weiß nicht mehr, wie viel Pfennig, waren es noch Pfennig oder waren schon Cent, weiß gar nicht, gab es pro Kilometer, aber das war es dann auch. Also da war nicht wirklich, so wie Freddy auch sagt, da Geld zu verdienen, sondern ja, das hat sich auch in dem Rahmen abgespielt. Und das meiste waren, oder hauptsächlich war es eigentlich immer nur dieses Fahrgeld, das man für die Kilometer bekommen hat, die man fährt.
Ja, ich weiß noch, Anuschka Bernhard, Gabi König und ich glaube noch Katja Kraus haben damals in der Post-Connection gearbeitet, so haben die das genannt. Die haben alle als Briefträgerinnen nebenberuflich gearbeitet, weil das gleichzeitig das Fitnessprogramm war. was aber die Briefträgerinnen nicht so gut fanden, weil plötzlich waren die Zeiten gedrückt beim Postaustragen, weil da plötzlich drei Sportlerinnen ihr Training draus gemacht haben. Aber so wurde man, glaube ich, kreativ, wenn man irgendwie Fußball spielen wollte und Geld verdienen wollte und das irgendwie in Gleichgewicht bringen musste.
Ja, ich glaube, das Studieren nebenher noch, weil ich glaube, das war dann wirklich nebenher, weil irgendwoher musste ja auch dann ein bisschen Geld kommen und so kam dann tatsächlich diese, stimmt, habe ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnert, diese Post-Connection, die gab es tatsächlich. Da gab es aber sogar noch mehr Spielerinnen, nicht nur die.
Ja, von den dreien weiß ich es halt sicher.
Ich muss nur gerade ans DFB-Pokalfinale denken, dieses ehemalige Spiel, was es immer vor dem Finale gibt, das ist doch auch, also die Male, die ich es gesehen habe, war es gegen die Auswahl der Deutschen Post oder so. Also das ist, da ist immer noch irgendwie eine Verbindung mit der Post vorhanden. Kann natürlich auch Zufall sein, weil die irgendwie was sponsern, ich weiß es nicht. Aber das, was ich gesehen hatte, das war wirklich gegen so ein Team der Deutschen Post.
Sehr lustig. Das wäre ja auch nochmal ein Zusammenhang, den wir uns anschauen können.
Ja. Naja, und als dann Leute wie Silke Rottenberg in der Sportkompanie waren und dann einfach durchtrainiert waren, das war natürlich echt ein Wettbewerbsvorteil, so eine Möglichkeit zu haben über Sportförderung.
Ja, die sind ja dann noch alle so zur Bundeswehr. Also ich weiß, als ich angefangen habe, Frauenfußball zu gucken, oder also Fußball allgemein, habe ich 2002 angefangen zu gucken mit 12. So Männer-WM und danach direkt 2003 die WM und dann wurden ja dann immer schön aufgezählt vom Kommentator, was die Spielerinnen denn so nebenbei noch machen. Ich weiß auf jeden Fall, ich war damals so beeindruckt davon, weil so als Mädchen hat man das ja jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Auch ja, Frauen können ja Fußball, also spielen ja auch Fußball, so das habe ich total, da bin ich auch von ausgegangen irgendwie, aber dann so ja Silke Rottenberg und hier Kerstin Stegemann irgendwie bei der Bundeswehr und ich war total beeindruckt. Und dann wollte ich irgendwie selber zur Bundeswehr. So, das war dann mein Berufswunsch, weil ich das irgendwie so cool fand. Ich weiß nicht, für nicht sehr lange, aber also es waren ja viele, auch bei der Polizei ist ja teilweise auch heute noch, ne, diese Sportförderungsgruppen und ja, wer weiß, ich überlege gerade, ich weiß es gerade nicht, aber es sind ja aktuell auch noch Spielerinnen, die auf jeden Fall da bei der Bundeswehr dann auch die Grundausbildung mitgemacht haben, weil was ich das halt so vereinbaren ließ.
Also in Wolfsburg war es auf jeden Fall so, dass zur Jahrtausendwende der VW-Konzern schon sehr viel möglich gemacht hat. Also junge Spielerinnen bekamen Ausbildungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben damals auch sehr junge Spielerinnen aus Magdeburg dazu bekommen, Supertalente, für die das aber auch echt eine Nummer war. Also dieses Zonenrandgebiet, das hat man auch zur Jahrtausendwende noch stark gespürt. Die Einheit war seit 10 Jahren vollzogen, aber in den Köpfen dort, das war für mich aus dem Rheinland kommend irgendwie und ganz früher aus dem Südwesten, also da dieses ganze, die Ecke, die ganz weit weg ist von dem, was DDR und Grenzzaun und so bedeutet hat, war das so ein bisschen spooky, aber das war natürlich eine total krasse Möglichkeit und zum Beispiel war das halt so, dass die Fußballerinnen, die bei VW arbeiteten, die bekamen immer die Frühschicht, sodass wir haben zu einer absurden Zeit trainiert, ich weiß nicht, 16:30, 17 Uhr irgendwie sowas, das war niemals möglich gewesen bei irgendeinem anderen Verein vorher, weil wir alle irgendwie bis 17 Uhr oder die im Einzelhandel waren bis 18:30 oder sowas gearbeitet haben. Das heißt, wir haben auch unsere Trainingszeiten immer so ein bisschen geschoben, ob wir mal um 19 Uhr oder ob es mal im Winter vielleicht ein bisschen früher geht, je nachdem. Dann kommt vielleicht die eine Spielerin ein bisschen später, weil sie bis 18:30 noch im Laden steht oder bis 18 Uhr in irgendeiner Praxis arbeitet. Und da hat das mit VW auf einmal ein ganz anderes Ding. Und wenn man dann wie Steffi Gottschlich oder so Nationalteam war, dann hatte sie auch die Möglichkeit, tatsächlich irgendwie jederzeit zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie in den Kraftraum, ich mache jetzt Training und das auch während der Arbeitszeit und das wurde nicht irgendwie gemacht. Also die Sportförderung des Konzerns war damals schon sehr, also es hat damals schon viel bedeutet, hat trotzdem unsere Leistung in der Saison, in der ich dann da war, nicht, also wir hatten einen großen Umbruch, das Team hatte einen großen Umbruch. Das war so ein bisschen schade, weil ich hatte mich in Wolfsburg beworben. Ich hatte in der Winterpause unauffällig so einen Brief übergeben bei der Players Night vom Hallenturnier, weil irgendwie klar war, in Bad Neuenahr stehen wir uns mit 3 Torleuten, die alle super gut waren, total auf den Füßen, Andrea Schaller, Steffi Löhr und ich. Das war irgendwie so, was soll das? 3 der 6 besten Torleute hocken in einer Mittelfeldmannschaft, die jetzt gerade mal irgendwie 1-2 Mal nicht abgestiegen ist. Und dann habe ich diesen Brief irgendwie da abgegeben, weil ich die Mannschaft sehr cool fand. Ich kannte die aus dem Studium, weil ich in Braunschweig angefangen hatte zu studieren und da mittrainieren durfte, weil ich ja unter der Woche dann gependelt bin aus dem Rheinland 500 Kilometer nach Braunschweig zum Studium. Fand die Mannschaft sehr cool und von den coolen Leuten waren aber viele gerade gegangen und dann haben wir wieder gegen den Abstieg gespielt, deswegen habe ich dann auch irgendwann gesagt, was soll ich jetzt hier noch, was kann ich noch erreichen? Nationalteam wird auch nichts mehr mit Mitte 20, ich war irgendwie nicht bei den U-Nationalteams dabei gewesen und Spätberufungen waren in der Zeit einfach nicht mehr normal, also das war einfach nicht mehr realistisch. Und immer nur gegen den Abstieg spielen, da war ich ja eigentlich gerade weg, dachte ich von 9a und dann haben wir es wieder irgendwie so auf den letzten Metern geschafft. Und genau, und da hat aber, also das war natürlich spannend zu sehen, also es war das erste Mal, ich kam da hin und wir bekamen eine riesige Tasche mit Trainingsklamotten und ich so, wie, ich muss hier keine eigenen Trainingsklamotten mitbringen, das war für mich was total Neues, so, also bis dahin habe ich jede Saison irgendwie 5 Trainingshosen verschlissen, weil ich halt immer mir die Knie aufgerissen habe, weil ich nicht so eine super Falltechnik hatte nach rechts. Und auf einmal bekamen wir Trainingsklamotten gestellt und es war so, wir sahen alle gleich aus beim Training und damals bekam ich dann das erste Mal eine Brille und das war dann so manchmal so in Dämmerungstrainings nicht so gut, weil ich die nicht mehr auseinandergehalten habe, wenn die auf der anderen Seite vom Feld war, wenn die sich zu ähnlich waren von Körperstatur und Frisur her. Das war eine ganz andere Welt auf einmal in Wolfsburg zu spielen und so eine komplette Ausrüstung zu bekommen, war damals schon so wow und wow und so weiter. Also so hat sich das in 10 Jahren irgendwie entwickelt.
Das klingt auf jeden Fall nach einem schönen Moment oder zumindest nach einem sehr einprägsamen Moment, wo ich jetzt auch gerne wieder den Bogen schlagen würde zu den Anfängen der Bundesliga-Zeit. Und zwar, was gibt es Sachen, an die ihr euch besonders gern erinnert aus den Anfängen der Bundesliga-Zeit? Also zum Beispiel, Katja, gibt es da irgendwie eine Szene, wo du sagst, ja, in den ersten 1, 2, 3 Jahren, das ist dir im Kopf hängen geblieben, das war was Besonderes?
Ich glaube, so das erste Mal für mich war ein Riesenhighlight, was ja auch mit den Anfängen der Bundesliga zusammenfällt, ist so dieses erste Mal in Berlin ins Olympiastadion zu laufen, am Vortag schon, wo das Stadion noch leer war und da einfach reinzulaufen und zu wissen, oh je, am nächsten Tag darf ich jetzt in diesem Stadion spielen. Zwar in dem Wissen, die Zuschauer kommen nicht wegen mir, aber trotzdem sind sie ja da und machen Krach. Und ich werde es auch nie vergessen. Ich war da ja relativ neu beim FSV und saß erst auf der Bank und bin dann aber kurz vor der Halbzeit, glaube ich, war es eingewechselt worden und habe dann, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, es war also total sinnlos, den Ball irgendwie ins Aus geschlagen und das Stadion war schon dreiviertel voll und alles pfeift. Da hätte ich am liebsten eine Schaufel genommen und hätte mich irgendwo vergraben. Das war dann so, wow, also so fühlt sich das jetzt an, wenn so ein Stadion dich auspfeift. Ja, das Spiel haben wir dann am Ende, ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob wir das dann gewonnen oder verloren haben. Ich glaube, wir hatten es dann gegen Siegen verloren, was aber zu der Zeit gar kein Problem war, weil für uns alle, wir waren alle jung und waren frisch beim FSV und das war einfach so ein prägendes Erlebnis auch, dann das mal erlebt zu haben in so einem Stadion. Wie gesagt, auch wenn die Zuschauer wesentlich nicht wegen uns da waren. Aber ja, schön war es trotzdem.
Es waren 5000 Tickets oder sowas, die dann für Frauen verkauft worden sind, oder was war das?
Ja, ich glaube, so die Zahl müsste ungefähr gewesen sein und der Rest war dann halt, klar, vom Männerendspiel die Zuschauer. Aber wie gesagt, das Erlebnis war trotzdem sehr eindrücklich. Und dieses Pfeifen vergesse ich auch nicht.
Was war denn bei dir ein besonders eindrückliches Erlebnis aus den Anfangszeiten, Freddy?
Also ich erinnere mich sehr, sehr gut an die Spiele, wo wir unsere ersten beiden Punkte gemacht haben. Das erste in Seckach auf diesem Platz, der so holprig war, weil die Hälfte weggebrannt war. Weil ich habe ein Eigentor gemacht, was im Tor nicht ganz so einfach ist, aber es gab eine Flanke. Also wir haben 1-0 geführt, es gab eine Flanke und ich dachte, den stupse ich jetzt mal über die Latte. Ich bin jetzt aber gar nicht so riesengroß und ich habe ihn halt einfach ins Tor gehauen. Kurz, so, es war so. Also zum Glück gibt es keine Fernsehaufnahme davon. Es ist ja schon genug, dass ich beim ersten Tor die Flanke unterlaufe. Die waren wirklich damals noch nicht meine Stärke. Und ich habe geheult nach dem Abpfiff und mein Team kam zu mir und hat mich in den Arm genommen und gesagt, hey, wir haben unseren ersten Punkt, ich weiß gar nicht, wir wären doch alle durchgedreht, hätten wir hier gewonnen und so. Und ich dachte so, wow, das war ich, also so war ich Fußball auch noch nicht gewohnt, mit meinem kleinen, überehrgeizigen Ego. Und dann haben wir in Ulm dieses Spiel, wo wir alle kreidebleich aus dem Bus gestiegen sind, haben wir 0-0 gespielt und es gab halt am Ende so zwei Szenen, wo ich irgendwie so super Paraden gemacht hatte. Einmal hatte Tanja Thurmann einen Fehler gemacht, irgendwie kurz vorm 16er und dann hat die so abgezogen und ich fischte noch irgendwie unten aus dem Eck. Und dann sind die auf mich zugekommen und haben sich so total gefreut. Ich dachte, okay, so fühlt sich das an, einen Punkt zu gewinnen und nicht zu verlieren. Das erinnere ich noch sehr. Und natürlich dieses Spiel gegen München mit diesen 1500 Leuten um diesen Dorfplatz, das war total abgefahren. Also da kam ja dann auch die von der Viere, die haben das auf Video aufgenommen und alles. Und das Fernsehen war da und das hat uns ja auch noch nach Saarbrücken zum zweiten Auswärtsspiel begleitet. Und dann haben wir dann eine Woche später am Donnerstag kam das dann im Fernsehen, uns das angeguckt beim Südwestfunk, heute Südwestrundfunk. Und ein gewisser Gerhard Delling hat damals seine Premieren gegeben, irgendwie Sachen anzumoderieren. Und der war dann im Studio und hat dann quasi diesen 5-Minuten-Clip, den ich ziemlich cool fand, aber den ich leider nicht mehr habe, anmoderiert. Also das ist nur noch so aus dem ersten Jahr. Und vielleicht noch, also Unentschieden sind irgendwie sehr einprägsam gewesen in mein vorletztes Jahr in 9a. Als wir endlich mal die Klasse gehalten haben, haben wir das am letzten Spieltag gegen Potsdam, die eine totales, also die waren zu Hause unschlagbar über Jahre, also da so. Und wir haben es geschafft, nach einer 2-0-Führung noch so über die Runden zu bekommen und 2-2 zu spielen mit Steffi Jones und mit Jutta Nadenbach in der Abwehr. Und irgendwie hat in diesem ganzen Team kein Mensch diese Tabelle durchgerechnet. Und ich wusste, wenn wir einen Punkt holen, dann ist es egal, wie Reine gegen Brauweiler spielt, wir sind drinne und wir würden es geschafft haben. Und dieses ganze Team rannte irgendwie so dieses, wir haben die anderen gespielt. Und ich so, ist doch scheißegal. Und Jutta Nadenbach hat mich irgendwie dreimal gefragt und sich von mir erklären lassen, dass wir mit einem Punkt definitiv drin sind, weil egal, wer von den anderen gewinnt oder verliert oder bei einem Unentschieden, wir sind auf jeden Fall irgendwie an einem Team vorbei. Und wie wir da irgendwie uns wie wir uns da gefreut haben und irgendwie gefeiert haben, das geht auch auf keine Kuhhaut. Also solche Unentschieden, diese drei Unentschieden, die zwei aus dem ersten Jahr und eins aus meinen letzten Jahren, sind tatsächlich so die einprägsamsten Momente gewesen. Und es war total, also wir waren in der Halbzeit so ein bisschen paralysiert, dass wir in Potsdam 2-0 führten. Ich glaube, das hat uns in der zweiten Halbzeit auch, hat unsere eigene Nervosität uns irgendwie nochmal zwei Gegentore irgendwie kassiert. Aber das war, also dieser erste Nicht-Abstieg, der war auch nochmal was Besonderes nach 8 Jahren oder 9.
Wo du das mit dem Feiern gerade ansprichst, wie habt ihr gefeiert? Gab es irgendwelche besonderen Sachen? Also Martina Voss-Tecklenburg hatte mal eine Bierstaffel erwähnt. Hattet ihr sowas?
Ach, oh je. Also wir hatten ja viele Aufstiege zu feiern in Bad 9a. Also in Binsen war es wirklich, wurde unheimlich viel mit Wein gefeiert. Also wir hatten auch den richtigen Trikotsponsor. War nicht meins. Ich war ja eh noch irgendwie Teenager, unter 16, also jenseits von Alkohol. Ich habe meinen ersten Alkohol tatsächlich auf der ersten Fahrt mit Bad 9a. War ich das erste Mal betrunken in meinem Leben. Genau, also wir haben durchaus wild gefeiert. Wir haben auch eine Saison leider irgendwie uns freitags immer nach dem Training, also es war so eine Zeit, wo viele Spielerinnen ihr Coming-out hatten und wir sind immer in so eine, also es gab auch nicht so viele Treffpunkte, wir sind dann immer nach Koblenz gefahren und haben dann da, unser Trainer ist mitgekommen damals und hat mit uns getrunken und wir haben, das war die Saison, wo wir in Frankfurt 8-0 und 9-1 verloren hatten. Das war wirklich, glaube ich, eine schlimme Saison, weil wir sonntags einfach nicht, die halbe Mannschaft nicht fit war. Das ist eigentlich nicht normal. Also das ist kein normales Jahr gewesen. Das ist nicht so. Wir haben wirklich normalerweise gefeiert, wenn wir aufgestiegen sind, wenn wir eine Meisterschaft hatten. Und die Feiern waren durchaus wild. Also ich erinnere so Planwagenfahrten durch die Weinberge rund um Bad 9a, bis wir dann bei irgendeinem Schützenhaus gelandet waren, das wir gefühlt in Schutt und Asche gelegt haben. Sehr wilde Feiern, aber halt selten. Also ich meine, das war halt wirklich so ein Ding. Eigentlich war das ein Ding für am Ende der Saison. Und wir haben auch sehr dramatische Rückfahrten gehabt. Also die dramatischste Rückfahrt war die, als wir am letzten Spieltag gegen Battenberg abgestiegen sind, die schon abgestiegen waren. Und wir hätten wirklich nur, das war, als ich mein Knie gebrochen war und ich nicht spielen konnte, und wir hätten nur ein verdammtes Unentschieden dort machen müssen. Und wir haben 3-2 verloren und sind am letzten Spieltag abgestiegen. Das waren auch sehr dramatische Fahrten und Rückfahrten oder so. Also da gab es schon eine ganze Menge. Also bei diesem Schützenhaus, ich glaube, wir durften sogar schießen. Ich weiß nicht, warum sie das zugelassen hatten, weil wir hatten ja schon die Planwagenfahrt hinter uns. Ja, also so wie es halt beim Fußball ist. Also ich meine, das ist kein Sport gewesen, bei dem es Prosecco-Frühstück gibt. Das war halt ein Sport, bei dem Bier oder halt auch in neuen, wir hatten Trainingslager mit Weinprobe, solche Sachen. So, ja. Also Teambuilding würde man das heute nennen.
Wie war das beim FSV Frankfurt? Ihr hattet ja unter anderem auch eine Vereinskneipe im Stadion. Habt ihr die dann genutzt oder wie habt ihr gefeiert?
Ja, die wurde schon das eine oder andere Mal genutzt. Wir haben aber dann auch eher mal so Teambuildings gemacht, wo man dann einfach mal ein bisschen weg vom Fußball und wenn ich Schützenverein höre, da hatten wir auch solche Geschichten, wo dann allerdings ohne vorher zu feiern, wo dann jemand sagte, oh, warum habe ich denn was auf meiner Zielscheibe? Und dann hatte halt jemand, ich möchte jetzt keine Namen nennen, einfach mal quer rüber geschossen und diejenige, wo noch gar nicht geschossen hatte, hatte einen Treffer. Also okay, es war dann die Zielscheibe verfehlt. Also solche Geschichten hatten wir dann eher. Und natürlich, wenn es dann gerade so nach Berlin oder ich glaube jetzt so unterm Jahr eher weniger, weil wir doch da meistens ziemlich fokussiert waren und auch viele von auswärts kamen und es dann immer schwierig war. Aber es gab schon auch sehr, sehr wilde Feiern. Wenn es dann was zu feiern gab, dann wurde es meistens sehr, sehr wild.
Ja, Mitte der 90er hattet ihr unter anderem das Triple. Ich glaube sogar zweimal als FSV Frankfurt.
Genau, also da war es dann wirklich wild. Da waren dann die Heimfahrten sehr besonders, nenne ich es jetzt mal so. Wobei ich sagen muss, dass vielleicht liegt es auch an der Zeit, die jetzt einfach, dass mir die Feiern mit dem SC Freiburg doch eindringlicher noch im Gedächtnis sind. Aber das kann jetzt damit zusammenhängen, dass es noch nicht ganz so lange her ist wie in Frankfurt.
Deine Eltern waren in Frankfurt auch häufiger mit auf Auswärtsfahrten mit dabei, ne?
Ja, das hat es natürlich auch schwieriger gemacht. Also wir hatten damals, eigentlich war es ja toll, wir hatten so eine Elterngang. Es war im Bus immer aufgeteilt, vorne saßen die Eltern, da kann ich mich dran erinnern, da waren die Eltern von der Sandra Minnert, meine Eltern. Damals dann kam Jenny Meyer, war ein bisschen jünger als wir, da kamen die Eltern noch dazu und das war, ich will jetzt niemanden vergessen, es waren bestimmt noch viele mehr, aber das war so eine eingeschworene Gemeinschaft, die dann immer im Bus mitgefahren ist und alles sehr tolerante Eltern, die mit uns gefeiert haben, nenne ich es mal so. Es war immer eine sehr, sehr nette Runde und wir hatten ganz tolle Ausflüge und wir sind dann auch schon relativ früh, was für uns dann ein absoluter Luxus war, dass wir in ein Trainingslager konnten. Wir durften zweimal nach Teneriffa, das war in den späten 90er Jahren und das war für uns das absolute Highlight und selbst da waren dann auch dieser Elternclan war da mit dabei. Also das war wirklich so eine verschworene Gemeinschaft, gerade von den Eltern, wo die Töchter weiter herkamen und die Väter sich dann abends halt getroffen haben, wenn wir im Training waren und spazieren gelaufen sind, joggen gegangen sind. Die hatten da so ihre Beschäftigung. Das war so eine ganz, ganz verschworene Gemeinschaft. Und ich bin ja dann mit 28 nach Freiburg gewechselt und zu meinem 30. Geburtstag habe ich dann diesen Elternclan eingeladen und die kamen tatsächlich alle. Und es war aber mitten noch in der Runde, das heißt, die Töchter konnten nicht. Ich glaube, Sandra hat damals auch in Bad Neuenahr gespielt und das hat vom Spielplan her nicht gepasst, aber die Eltern waren da an meinem Geburtstag und es war irgendwie toll, die alle nochmal zu sehen und Seitdem ist leider der Kontakt ein bisschen abgebrochen, aber meine Eltern haben tatsächlich heute noch mit 1-2 Elternteilen immer noch Kontakt und meine Eltern sind auch, wo ich in Freiburg war, ganz oft zum FFC, zu den Heimspielen und haben dann dort zugeguckt. Die sind da total fußballverrückt gewesen, muss ich sagen. Mittlerweile hat sich's jetzt auch ein bisschen gelegt. Und sie waren aber nach wie vor, selbst jetzt noch, wenn Freiburg in Frankfurt spielt, sind sie immer noch zu den Spielen, weil sie da auch noch Kontakte haben. Und ja, so war das wirklich damals eine total verschworene Gemeinschaft. Und da hatten wir wirklich richtig tolle Feiern, wo sämtliche Eltern auch dabei waren.
Ja, also bei verschworener Gemeinschaft denke ich an den TuS zurück und den Artikel, den ihr geschrieben habt und da recherchiert habt nach diesem ersten Tor, um herauszufinden, wer hat es geschossen. Den habe ich ja auf Facebook geteilt und ich habe zwei Kontakte aus meiner Binzner-Zeit in den letzten 2 Jahren irgendwie dazu gewonnen, aber wir hatten nie so richtig miteinander irgendwie, wir sind nicht so in so eine Kommunikation gekommen, was glaube ich eher an meinem Leben lag als an deren. Ich glaube, die hätten da durchaus Interesse gehabt und jetzt habe ich das gestern gepostet und gesagt, ey, guck mal, Peppy und Bombi, also natürlich mit ihren Klarnamen. Aber wir hatten ja damals alle irgendwie Spitznamen. Wir haben Geschichte geschrieben und danach passierte Folgendes, dass ich mich heute Morgen dann, also ich habe dann erfahren, dass sich dieses Team immer weiter trifft. Also die wohnen, glaube ich, total selbstverständlich. Die sind alle so krass verwurzelt in dieser Gegend. Fast alle werden da noch wohnen und die treffen sich auch immer noch weiter. Jetzt gerade während Corona nicht. Und wir haben uns jetzt verabredet, nach 30 Jahren, für nächstes Jahr irgendwann, wenn ein Impfstoff da ist oder wenn es Reisen irgendwie wieder geht. Und das hat mich extrem berührt. Wir werden jetzt am Sonntag mal telefonieren. Ein bisschen wild, weil für mich war das, also es war so ein bisschen so, ich war halt irgendwie dieser Teenager aus der Stadt. Also das war halt wirklich auch so ein krasses Stadt-Land-Ding. Die haben auch ein ganz, also ich dachte eigentlich, ich würde die badischen Dialekte verstehen. Wir waren ja zugewandert, ich bin da aufgewachsen. Aber was die in Binzen gerufen haben, ich weiß, wie ich in meinem ersten Spiel da hinten stand und damals noch mit Libero, Gabi Gelb rief immer, Zrücko, Römmet, Römmet. Und ich so, was sagt sie nur? Ich habe es am Anfang als Teenager nicht verstanden. Ich habe mich dann so ein bisschen da reingefuchst. Ich dachte eigentlich, ich könnte die alle verstehen. Und das Heftigste war, ich habe manchmal bei Alex übernachtet, eine Mitspielerin, weil das manchmal so, wenn wir samstags gespielt haben und freitags nach dem Training nach Hause fahren, um samstags wieder hinzufahren, machte keinen Sinn. Wenn die sich mit ihrer Mutter unterhalten hat, es gab so viele Verschiebungen, ich konnte nicht mal mit sehr viel Schlussfolgerung denken, wissen, worüber die jetzt reden, weil es war wirklich wie, es war total krass, es war so 2 Dörfer rein, nochmal ins Kandertal, ein so krasser südbadischer Dialekt, den ich nicht verstanden habe. Und das war, es war also sehr speziell. Na, und jetzt werden wir uns nächstes Jahr wieder treffen. Das ist so ein bisschen wie am Ende meines Lieblingsfilms, eine Klasse für sich, den ich genau wegen seiner Endszene liebe, dass die sich alle nach 30 Jahren irgendwie wieder treffen und sich in die Arme fallen. Ich glaube, die sind noch älter. Und dieses Team gab es natürlich länger und das gab es auch nach meiner Zeit noch. Und ich war da diese 2 Jahre, bin da irgendwie mit 14 hin und mit 16 weg und weiß gar nicht. Also es ist so ein bisschen Heimat jetzt, aber auch so ein bisschen spooky, weil ja, mal sehen, wie das so ist. Also ich bin in die weite Welt rausgezogen, bin dann nach 9a gegangen, dann habe dann irgendwann 15 Jahre in Braunschweig gelebt und hocke jetzt hier in Bremen, wo ich bei meinem ersten Mal, wo ich hier irgendwo ins Café gegangen bin, Clara wieder traf, die bei der Viere damals die Libero-Position innehatte. Das war so, dich kenne ich aus Freiburg und du hast bei der Viere gespielt. Und meine älteste Freundin Moni war da, die in Sand gespielt hat. Und wir guckten sie beide so mit großen Augen an und sagten, ja, wir kennen uns. Und sie guckte uns an und wir so, ach so, naja, wir waren Teenager, wir waren so 15, 16, du musst uns nicht mehr erkennen. Jetzt, wenn wir so irgendwie Anfang 40 sind, sind wir doch mal erwachsener geworden. Das war eine total abgefahrene Sache, hier auf einmal wieder Freiburg-Connections wiederzufinden. Aus dieser Zeit, aus dieser Verbandsliga, die so klein war und wo diese Rivalität zwischen Viere, heute SC Freiburg und Binzen in den Ende der 80er, Anfang der 90er sehr stark war.
Das finde ich auch das Tolle an unserer gemeinsamen Geschichte, dass ich ja jetzt in deiner alten Heimat sitze und das total nachvollziehen kann, diese ganzen Dialekte, und finde ich irgendwie toll, dass sich da so auch unsere Geschichte irgendwie so in einem Kreis schließt und auch ich wahrscheinlich die gleichen Leute jetzt kenne, die du damals, mit denen du damals gespielt hast, und was ich sehr schön finde.
Ja, das ist super abgefahren. Also wir hatten miteinander, glaube ich, nie ein einziges Mal irgendwie einen Kontakt in der Zeit, in der wir zusammen Bundesliga gespielt haben. Ich erinnere mich aber...
Außer die Begegnung mit dem Tor.
Ja, natürlich. Also ich meine, ich habe viele Tore von Katja kassiert, sehr wahrscheinlich in all der Zeit. Ich glaube, es waren 3 schon im ersten Spieltag. So, das nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Idee gehabt hätte. Ich hatte ein Bild von Katja. Es war schwierig. Wir haben, wie gesagt, viele Tore kassiert gegen Frankfurt häufig. Aber ich erinnere mich noch, als ich dann in 9a irgendwie wieder in der Bundesliga war, dann war ich irgendwie so 17, 18 irgendwie, als wir wieder aufgestiegen waren, dass wir als Frankfurt kamen, bin ich damals zu Steffi Jones hin und sagte, erinnerst du dich noch an mich? Ich habe früher in Binzen gespielt. Und sie so, na klar erinnere ich mich. Und es war so, oh wow. Das war so, ich hatte keine Ahnung, ob sich noch irgendjemand an diesen TuS Binzen erinnert, weil wir waren halt so, ich hatte das Gefühl, wir kamen halt wirklich von einem anderen Planeten. Also so unsere Strukturen mit diesem Verband, mit diesem eine Verbandsliga und 2 Bezirksligen irgendwo mit 20, 25 Teams irgendwie nur. Für uns war das total klar, dass der Rest von Deutschland auf einem ganz anderen Level spielt. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man sich nur an uns erinnert. Und das absolut Krasseste ist einfach, dass jetzt mit Sand und Freiburg 2 Teams schon so lange irgendwie oben sind. Sand war ja in den 90ern schon mal oben. Und das Allerabgefahrenste finde ich, dass Gerald immer noch Sand organisiert oder sowas. Das hat er halt schon gemacht, als ich da war. So, ne? Also das hat er halt schon vor 30 Jahren gemacht. Und das ist eine wilde Zeit gewesen.
Eigentlich ist es ja ein sehr schöner, positiver Moment, wo wir sagen könnten, wir machen jetzt langsam mal einen Deckel drauf und sagen, wir reden vielleicht noch drüber, was ihr euch wünschen würdet für die Zeit in der Bundesliga, beziehungsweise was ihr euch für die Bundesliga oder für den Frauenfußball wünschen würdet, als Abschluss der Podcast-Folge. Katja, gibt es was, wo du sagst, das würdest du dir wünschen für den Frauenfußball in der aktuellen Zeit?
Ja, ich hatte ja diesmal, bin ich auf die Frage besser vorbereitet wie bei unserem ersten Versuch. Ich würde mir wünschen, dass der Frauenfußball und da nicht nur die Bundesliga, sondern dass es einfach mehr akzeptiert wird, als es im Moment ist, mehr beachtet wird und dass einfach mehr Zuschauer den Weg auch in die Stadien finden und damit auch honorieren, was die Mädels, die da heute spielen, alles leisten, weil das ist doch wesentlich mehr noch, als wir es damals gemacht haben vom Aufwand her. Ich glaube, die Bedingungen sind alle besser geworden durch die Bank weg, durch die ganzen Olympiastützpunkte, wo man noch zusätzlich trainieren kann und was es da nicht alles gibt. Also ich glaube, es hat sich schon viel bewegt, aber ich würde mir einfach wünschen, dass noch mehr Zuschauer in die Stadien kommen und da einfach mehr Aufmerksamkeit dem Frauenfußball widerfährt.
Also es geht in eine ähnliche Richtung. Ich würde mir echt wünschen, eine ordentliche Medienberichterstattung, die Spaß macht beim Angucken und nicht immer noch so ein bisschen so auf dem Niveau ist von, wir schicken eine Hauptkameraperson hin und dann noch das Kamerakind, das sich gerade im Praktikum ausprobiert. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Oder wie die zweite Liga, wo ich dann einen Livestream habe von einer Kamera, die auf dem Stadiondach angebracht worden ist, die meistens dem Spielverlauf nicht schnell genug folgen kann. Oder wo der Stream ständig abbricht. Also ich habe ja versucht, Werder Bremen letztes Jahr zu beobachten in der zweiten Liga. Es hat nach 2 Spieltagen einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ich würde gerne irgendwie den Fußball sehen können in der Sportschau oder in irgendwelchen Mediatheken nachzugucken. Also es muss ja nicht, also für mich muss es nicht mehr lineares Fernsehen sein, das habe ich eigentlich nicht mehr. Aber eine vernünftige Berichterstattung von der Liga, die ganzen spannenden und packenden Momente irgendwie auch ordentlich inszeniert, denn das ist das, was ich beim Männerfußball gesehen habe, als ich dann in 9a öfter mal im Stadion war, weil ich habe mich sonst nicht so sehr dafür interessiert. Wenn du dir 90 Minuten anguckst, ist da so viel Ödnis dabei auch. Also das ist auch viel Hin- und Hergeschiebe oder so, ist nicht immer das. Und das sehr, sehr viel eine Frage ist, wie bereite ich das auf, wie inszeniere ich das? KommentatorInnen, also vor allem Kommentatoren, bitte, bitte schick diese ganzen Sexisten nach Hause. Es macht keinen Spaß mehr. Das ist das ist so 1998, ich kann es einfach, ich j'en ai marre, also ich habe davon genug gehört. Ich würde mir sehr wünschen, dass der Fußball, wenn er von Frauen gespielt wird, genauso professionell irgendwie bearbeitet wird. Und auch wenn Zeit Online das jetzt schon so und die Frauen immer schon so schön integriert hat oder sowas, bleibt es dann halt doch immer noch eine Randnotiz. Und das hatten wir uns vor 30 Jahren wirklich, wirklich anders vorgestellt. Da gab es auch von Seiten des DFBs so ein bisschen so ein, naja, die Männer haben jetzt 35 Jahre Vorsprung, aber das habt ihr bald aufgeholt. Und ich halte damit ja nicht hinterm Berg, dass ich finde, dass der DFB sich an der Stelle viel zu lange, viel zu weit zurückgelehnt hat und immer wieder zugeguckt hat, wie Teams pleite gegangen sind. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ARD und ZDF bezahlt haben fürs Nichtzeigen, außer dem Hessischen Rundfunk, der irgendwie alle Frankfurter Heimspiele gezeigt hat und manchmal halt, also ich einmal, zweimal kam in Bad Neuenahr nochmal ein Fernsehteam in den 10 Jahren, in denen ich da war, oder in den 8. Also da ist echt eine Menge Geld irgendwie verbrannt worden fürs Nichtstun und auf den Rechten sitzen. Und das würde ich mir echt wünschen, dass das, ich habe mich gewundert, dass es jetzt hinter, also dass ich jetzt Streaming bezahlen kann, dafür, dass ich es sehen kann, so wo ich so denke, wir haben jetzt wie viel Jahrzehnte, also 20 Jahre irgendwie GEZ dafür bezahlt. What the fuck, wo ist unser Geld? Wo ist die Leistung dafür? Also da gibt es so viel irgendwie, wo ich so sage, in der ganzen Struktur außerhalb der Vereine, also sei es nun in den Sendeanstalten, sei es im DFB, ist noch so viel Luft nach oben. Das würde ich denen, die jetzt spielen, echt so wünschen, weil die sind so viel weiter sportlich gekommen als wir. Also wenn wir uns den Film von unserem ersten Spiel angucken, dann denke ich auch, angefühlt hab ich mich sehr viel sportlicher und schneller. aber aussehen, zu sehen war es halt tatsächlich eine ganze Welt zum heutigen Fußball. Und wenn ich jetzt nach Bremen hier ins Stadion gehe oder sowas, die haben ein unglaubliches Tempo drauf, eine unglaubliche taktische Ausrichtung. Und es macht unglaublich viel Spaß, es zu sehen. Und es fehlt mir echt, dass ich auch von anderen Plätzen was mitbekomme, dass ich das nachgucken kann. Also ich bin froh, dass ich jetzt irgendwie so eine Twitter-Bubble habe, die mich so ein bisschen auf dem Laufenden hält. Aber ich merke, ich kann gar nicht mitreden. Ich kann jetzt nicht sagen, ach, die Spielerin, die passt ja besser nach Wolfsburg oder nach Essen oder so, weil ich kenne die halt alle nicht mehr. Also das ist halt vorbei. Es ist keine einzige Spielerin mehr aktiv, die auch nur ansatzweise irgendwie in meiner Altersklasse damals gespielt hat, bis vor 20 Jahren, wie auch. Die müssten ja jetzt dann auch schon Ende 30 sein. Genau, also das würde ich dem Fußball, der von Frauen gespielt wird, sehr, sehr wünschen, dass diese ganzen Sexismen und halt auch die ganzen strukturellen Ausblendungen endlich aufhören.
Ja, also das war jetzt ein sehr ausführliches Schlusswort und ein sehr, 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 sehr gutes Schlusswort, weil das kann ich alles aus Fansicht oder können wir das alle unterschreiben, gehe ich jetzt mal von aus. Also das ist ja auch. Da kann man sich jetzt noch, das sagen wir auch immer bei anderen Podcasts, ja, da kann man jetzt noch stundenlang drüber reden, weil es einfach dieses Thema Berichterstattung, egal ob es jetzt ich mache jetzt nochmal Werbung für andere Podcasts, nein, das ist ja Frauenfußball-Bubble, bei Lottes Erbinnen ist oder jetzt bei uns bei Früff, das ist halt wirklich, immer wenn es zum Thema Berichterstattung kommt, könnte man damit wirklich Stunden füllen. Ja, und jetzt heute, also das zu dieser Folge, das erste Tor, da fragen sich ja vielleicht oder haben sich ja vielleicht ein paar HörerInnen am Anfang gefragt, die über diesen Artikel dann dahin gekommen sind, ach ja, da geht es ja jetzt um dieses Tor, dann erzählen die mal, wie das geht, aber es ist ja so, so viel mehr, was ihr da erzählt habt, eure ganzen Erfahrungen, auch diese Verknüpfungspunkte und da steckt ja so viel dahinter, also es ist wirklich vielen Dank, dass ihr heute uns das auch zum zweiten Mal noch erzählt habt und noch viel mehr erzählt habt und es, wir könnten wahrscheinlich auch hier wieder noch länger reden, aber das war ja so eine runde Sache und ja, vielen Dank dafür und vielen Dank Franziska für die tolle Recherche und vielen Dank Sascha, der hier ja jetzt nicht mitspricht für die ganze Arbeit, die er da reingesteckt hat.
Und wir hören uns bei der nächsten Folge und freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und danke, dass wir so in dieser Runde zusammensitzen konnten. Tschüss.
Tschüss.
Meine Damen und Herren, Sie müssen sich jetzt also an die Damenfußball-Bundesliga gewöhnen.